Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen beim Autokino. Ja, es wird schon gelacht.
Es wird schon gelacht. Hey, Christian.
Hey, Max, grüß dich.
Na, ne? Wir sitzen in deinem Wohnzimmer. Wir haben gerade die Rollläden runtergemacht, weil du mich nicht gesehen hast. Deswegen mussten wir die Aufnahme zweimal neu starten. Aber jetzt sehen wir uns.
Ja.
Und jetzt brennt mir die Sonne nicht mehr auf den Nacken. Auf den Specknacken.
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 Gipsnacken. Ja, hi, grüß dich. Na, wie geht's?
Toll.
Ja.
Toll. Ich hab einfach, heute ist Samstag und ich habe bis 3:30 geschlafen heute. Ja, ich war heute Morgen kurz wach, habe die letzte Folge noch geguckt von Master of None und dann bin ich einfach nochmal ins Bett gefallen und habe da einfach nur gelegen und dann war ich auch wach und dann war es 3:30 und das ist so auf der einen Seite immer kacke, weil ich finde immer so, da verliert sich so ein Tag komplett, aber es war auch, wenn man irgendwie jeden Tag nur 4 Stunden die restliche Woche schläft, ist es auch okay.
Hast du nur 4 Stunden pro Nacht?
Momentan so 5, ja.
Weil du so viel arbeitest.
Und weil ich auch einfach dann abends nicht runterfahre. Ich gehe dann einfach abends, dann liege ich noch so und dann bin ich so, was geht denn eigentlich im Internet?
Ja.
Und dann geht man so auf Twitter und guckt so auf Instagram und dann verliert man sich in irgendwelchen Reels von irgendwelchen, egal, und dann, das ist alles nervig.
Mhm.
Und dann ist auf einmal 3. Und dann weiß man, der Wecker klingelt gleich wieder. Naja.
Ja, ich habe das irgendwie auch in letzter Zeit häufig, dass ich nachts nochmal so anfange, so einfach so eine zu lange Unterhaltung einfach nochmal anfange.
Mhm.
Und so, ja, wie siehst denn du eigentlich so, wie stehst du so grundsätzlich zum Universum? Ja.
Oder Croissants.
Ja, oder Croissants. Und dann verliere ich mich in so Unterhaltung. Das ist mir jetzt schon häufig passiert. Meistens ist es das wert, weil ich mir denke, war doch eine schöne Unterhaltung. Aber am nächsten Morgen, das hatte ich jetzt auch neulich, da habe ich 4 Stunden geschlafen. Ey, ich kann dann vor allem, und das ist mein Problem, ich kann keine Schläfchen über den Tag wegmachen.
Mhm.
Das kann ich gar nicht. Sondern ich kann erst wieder dann abends ins Bett gehen. Ich habe irgendwie nachmittags da bin ich wie so aufgekratzt und aufgewühlt. Da schaffe ich es einfach nicht runterzufahren.
Ja, heute habe ich das tatsächlich geschafft, aber ansonsten bin ich überhaupt nicht für ein Mittagsschläfchen zu begeistern. Und ich finde Mittagsschläfchen auch wirklich, also dieses, kennst du, wenn du bei so einem Mittagsschlaf hast, dann wachst du so auf und dann fühlst du dich so bappig. Also
ja.
So richtig so dieses, so dann hast du vielleicht sogar noch irgendein Kleidungsstück an, was du normalerweise nicht beim Schlafen trägst, so
ja.
Socken oder eine Hose oder
Hut,
sowas.
Hut.
Dann bist du so,
Ein Hut?
Ein Hut. Oder so einen kompletten, so einen Schutzanzug.
Ja.
Nee, dann pennst du ein.
Ja.
Und dann fühlst du dich einfach nur eklig.
Ja.
Weißt nicht, wie viel Uhr es ist. Dann bist du so, es ist 4:30. Oder dann pennst du erst wieder nachts 4. Ich kann das Mittagsschlaf, finde ich, ganz schlimm. Ich kenne so viele Leute, die so auf Mittagsschlaf abfahren, da so Wert drauf legen. Das ist für mich unverständlich.
Ja, für mich auch. Und
Sleep is the cousin of death.
Genau. Wir schlafen nicht, wir machen Money.
Man merkt, dass du einfach gerade aus dem Bushido-Album rauskommst.
Ich habe gerade eben dir schon Sprachnotizen geschickt. Ich habe nämlich heute, ich weiß auch nicht warum, irgendwie mein Spotify aktualisiert und dann schon da jetzt hören das neue Bushido-Album.
Ich wusste gar nicht, dass der ein neues Album hat. Wie heißt es?
Keine Ahnung, Max. Ich weiß es wirklich nicht. Und dann habe ich
Koks, 7
irgendwie
oder so.
Sowas halt. Und dann habe ich so ein bisschen reingehört und da waren auf jeden Fall ein paar Lines dabei. Da hat es mich dermaßen zerschossen. Also ich habe es dem Tier ja irgendwie vorgerappt. Ich habe es leider nicht mehr auswendig, sonst würde ich es nochmal zitieren. Und ja, also es war einfach nur Wahnsinn. Ich bin mit dem Auto
rumgefahren. Eine Zeile war doch irgendwie, deine Mutter säuft Sperma seit der Pubertät und hat davon Haut so weich wie ein Butterkeks. Oder so.
Ja, genau, deswegen ist ihre Haut so weich wie bei einem Butterkeks. Und ich habe mir so, Butterkeks ist doch nicht weich.
Keine Ahnung. Ey, wer schreibt momentan die Texte für Bushido?
Müsste ich kurz nachgucken.
Wer ist denn auf einem Album viel gefeatured?
Matrix ist gefeatured.
Mhm.
Aber warte, ich kann.
Den gibt's noch, das finde ich Wahnsinn.
Das finde ich auch Wahnsinn. Ja,
dass es Matrix noch gibt.
In die, also jetzt suche ich das natürlich schon raus. Warte, Bushido.
Dem habe ich ja auch einen Song mit Matrix. Von 2000. 6 oder 7.
Also die, das ist die Black Friday EP.
Mm, ist eine EP.
Ja, aber es hat 10 Songs, finde ich eigentlich schon fast Album. So, und jetzt zum Beispiel Buttplug, das Lied.
Ja.
Hat 1400 Wiedergaben bisher. Was? Warum denn nur so wenig? Das ist richtig wenig.
Für Bushido ist
das. Das kann doch nicht sein. Warte, nee. Also jetzt auf jeden Fall mitwirkende Anzeigen. Das ist der Trick. Interpret Bushido, geschrieben von Anis Fershishi. Das ist er selbst. Das glaube ich nicht. Jetzt piept mal hinten meine Waschmaschine. Ich muss die kurz ausmachen, Max. Da musst du mal ganz kurz
ausmachen.
Ja, sonst piept die doch so lange.
Aber Bushido schreibt doch nicht mehr seine Songs selber. Also wann hat denn Bushido das letzte Mal einen Song für sich selber geschrieben? Das ist doch... Bushido, doch, ich glaube, früher hat Bushido schon seine Songs selber geschrieben, so ganz am Anfang, so bei diesen King of Kings und so diese ganzen Geschichten. Da war Bushido schon am Start mit Songs selber schreiben, aber dann doch auch lange Zeit irgendwie nicht mehr. Du hast das immer, was bei so faszinierend war, das hast du ja als Hörer hundertprozentig auch beobachtet, du hast immer so krass gehört, wer es geschrieben hat.
Ja,
also
das
du
stimmt.
Hast als zum Beispiel als Tintino die Sachen geschrieben hat auf der Electro Ghetto, das hast du so krass gehört. So.
Aber das war so geil.
Ja, das war ein cooles Album irgendwie. Also eigentlich war es auch ein schlechtes Album.
Lass uns wetten, wer als erster im Band zockt.
So, was hat er noch mit Feuerwehrmann?
Als Kind wusste ich, ich werde kein Feuerwehrmann, sondern reich, doch ich wusste nicht, dass sie Steuern verlangen.
Muss man das lernen, Bushido. Das mussten wir alle lernen.
Aber das war aus dem Sentino-Part. Bushido hat gerappt, ach, das weiß ich jetzt auch schon nicht mehr. Ich höre den Song tatsächlich immer noch privat.
Das kann ich nicht glauben.
Doch, manchmal
höre ich
den.
War da nicht auch Gang Bang.
Bushido, Saad und Basultan Hengst. Liebe Grüße an Hengst. Übrigens, das ist immer so witzig, wenn Hengst meine Bilder liked, freue ich mich immer irgendwie ein bisschen. Denke ich mir so, das finde ich wirklich krass, dass das Universum mich nochmal irgendwann mit Basultan Hengst zusammengebracht hat. Schon.
Vor dem hatte ich früher so krass Angst, ey.
Ja, ich auch.
Dabei gab's so ein paar Leute, ich hatte ja auch mal ganz krass Angst vor Lance Butters.
Ja?
Ja, ich habe mal gedacht, der ist ganz schlimm. Und dann habe ich den kennengelernt und war so, nicest dude ever. das ist ganz oft so gewesen, ja. Ich habe ganz viele, aber Bastel, dann hängst du auch einer vor dem. Ich habe gedacht, der gibt mir, wenn er mich sieht, doch mal 100% Nackenklatscher, Alter.
Aber wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass er lieb ist. Weil ich glaube.
Nee, das dürfen wir nicht.
Das dürfen wir nicht sagen. Er ist schon
wahnsinnig,
fies.
Wahnsinnig brutal.
Ja.
Die Tür, es hat generell jede Tür im Gebäude, wo wir waren, mehrmals eingetreten.
Das stimmt, ja.
Auch immer aufs Klo gegangen, so. So war er halt.
Der hat mich Hurensohn genannt auch.
Ja. Die haben uns generell, hat jeden im Raum Hurensohn genannt.
Genau.
Die Frauen, war immer so ein. Wusste er. Hat er gesagt, tut mir leid, ist mein Image, Hurensohn.
Ja, genau. Ja. Also da nicht, dass da ein falsches Bild entsteht, nämlich.
Nee.
Da wollen wir nämlich auch nicht für verantwortlich sein.
Aber sonst gibt es echt Nackenklatsche.
Ja, sonst gibt es wirklich nochmal Schellen in den Specknacken. Naja, auf jeden Fall habe ich heute Bushido gehört.
Das freut mich.
Und habe heute gearbeitet, Alter. Ich bin ja jetzt seit ein paar Tagen wieder am Arbeiten.
Mhm.
Und ich war noch krankgeschrieben, weil ich ja endlich meine Zahn-OP hatte und habe auch immer noch Fäden im Mund.
Mhm.
Das ist ein bisschen eklig, ehrlich gesagt.
Ja. Wo hast du die, in welcher Seite? Der Fadenmann.
Ja.
Fadenscheinig, okay.
Ja, okay. warte, ich will auch noch ein Wortspiel, warte.
Ja.
Warte mal.
Das Faden.
Faden.
Naja, geil.
Kreuz.
Einfach cool, dass wir auch. Ist gut, dass wir auch nicht mehr an Freestyle-Wettbewerben teilnehmen. Dass das Thema abgehakt ist.
Na, aber beide einmal gewonnen. Das
beide
ist
einmal. Ich zuerst.
Nee, ich
dann
sogar zweimal.
Was?
Ich habe ja einmal das in Aschaffenburg gewonnen und dann noch das auf der Rheinkultur vor 3000 Leuten.
Das finde ich krass, ja.
Ja,
dass
das
du
war
so ein
krass.
Richtiger Freestyle-Champ eigentlich bist. Du hast so ganz komische, also in dem von unserem Leben sind so komische Sachen schon so passiert, so Milestones zu kleiden, wo man sich immer denkt, wow, also
ja,
auch dann mit deinem komischen Wecker,
Klingelton,
der dann irgendwie so, hey Leute, also das Ding ist ja auch einfach weltbekannt gefühlt.
Ja.
Also das ist immer lustig. Die Britza letztes Jahr.
Die Britza letztes Jahr,
das finde ich auch einfach noch immer eine irre Geschichte, die ich auch noch gerne erzähle, wie Chris aus Versehen die Britza groß gemacht hat,
das
deutschlandweit.
Stimmt. Das stimmt, ja, ist richtig.
Das ist wirklich, das muss man auch schon mal appreciaten, um es mal im coolen Englisch zu sagen.
Ja. Und du hattest einen McDonalds-Burger.
Ich hatte McDonalds-Burger. Wirklich einfach so scheiß dumme Sachen erlebt. Aber es ist so geil, Alter.
Ja, ich find's auch gut.
Mann, ja,
ich find's auch gut.
So hat jeder seine Story.
Auf jeden Fall bin ich jetzt seit ein paar Tagen wieder arbeiten und du konntest ja gar nicht abwarten, bis ich endlich mal wieder was mache im Leben. Und jetzt stehe ich wieder in der Küche und ich habe jetzt verkürzt. Ich bin also nicht mehr 6 oder 5 Tage die Woche am Arbeiten, sondern 4, ja.
Was ist so wieder für dich? Wie war das Reinkommen?
Der erste Tag war die absolute Hölle. Also
krass.
Ich habe ich war so, oh mein Gott, ist das anstrengend. Wie konnte ich das mein Leben lang machen? Der zweite Tag war dann schon entspannter und dann war erstmal wieder 4 Tage zu, weil schlechtes Wetter.
Mhm. Und es war halt auch so krass, ne? So aus dem Gastro hat auf, man war so, ja, geil, und dann so, Wetter war so, fuck you. Erstmal machen wir hier komplett 10 Grad und Regen.
Ja, ja.
Cool, dankeschön.
Und dann haben wir halt jetzt ein ganz gutes, 2, 3 ganz gute Tage hinter uns. Und ja, es macht auch auf jeden Fall Spaß, wieder die Kollegen zu sehen und so. Das ist, glaube ich, für mich, ich habe gemerkt, so, wenn ich nur diesen Job in Anführungszeichen podcasten, wenn ich nur das machen würde, ne? Also stell dir vor, du hättest kein NTG, so, du sitzt dann den ganzen Tag nur zu Hause.
Nee, NTG war ja auch schon ganz klar, ey,
ja.
Und so, also bis vor 1,5 Jahren war das ja auch so, dass ich
mich. Aber da hattest du dann immer noch so ein bisschen wenigstens entweder Musik oder Comedy, es war immer, es gab irgendwie noch so einen Nebenschauplatz.
Ja, das brauche ich auch. Also nur,
weil also Podcast, nur dieses Podcasten, das ist schon echt wenig, ne?
Also selbst mit 5 Stück, wenn,
ja.
Wenn ich nichts von den anderen Sachen mehr, wäre ich nicht so richtig ausgelastet.
Ja, und das ist halt so, ich finde, was mir ganz doll aufgefallen ist, ich bin richtig vereinsamt. Also ich habe nur so 2, 3 Leute hier in Aschaffenburg, die ich regelmäßig treffe. Und dann hockst du halt den ganzen Tag nur alleine zu Hause. Und da habe ich gemerkt, irgendwie so, das ist schon auch wenig Leute, die ich treffe. Und jetzt auf der Arbeit sehe ich halt zumindest meine Arbeitskollegen und habe so diesen täglichen Kontakt zu Menschen. Und das macht schon irgendwie, das macht schon was mit mir. Also da bin ich schon irgendwie froh drum, dass ich da noch so einen richtigen Job habe. Weil nur dieses, in Anführungszeichen, Kreative da zu Hause sitzen und podcasten, wie kreativ das auch ist, das erfüllt mich nicht. Also 2-mal die Woche irgendwie aufnehmen. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, jeden Tag einen Podcast zu veröffentlichen. Das wäre mir auch zu viel. So, sondern ich finde halt, da muss noch was anderes passieren und deswegen ist es gerade ganz cool. Ja, und ich groove mich gerade wieder so ein bisschen ein. Hoffe einfach, dass das jetzt wieder so ein bisschen sich für mich normal anfühlt. Im Moment fühlt es sich noch ganz schön nach Kraftakt an, arbeiten zu gehen. Und ich habe heute Morgen gearbeitet und ich bin so richtig fertig eigentlich. Das dauert jetzt bei mir so 1 Stunde oder 2 und dann bin ich wieder fit.
Mhm.
Aber bis dahin habe ich so ein kleines Tief. Und wir gehen ja heute
essen.
In einem Restaurant.
Und das ist tatsächlich, ist mir eben auf dem Herweg eingefallen, das letzte Restaurant, wo ich war, bevor die Restaurants im Oktober geschlossen haben.
Ja, okay.
Das war das letzte Restaurant am letzten Abend. Da hat die Dame sich verabschiedet am Tisch und hat gesagt, naja, dann weiß ich nicht bis wann, aber hoffentlich bis bald.
Ja.
Und dann war ich 1/2 Jahr jetzt nicht mehr dort. Über 1/2 Jahr. Und jetzt geht's wieder hin. Und ich freue mich einfach nur wahnsinnig krass drauf.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Als würde ich ins Disneyland fahren. Ich bin richtig so, ja, Mann.
Ja.
Krass. Was das alles mit mir, was mit, also letztens bin ich durch die Stadt gelaufen, da wusste ich noch nicht mal, dass die Restaurants wieder aufhaben, das war so letzte Woche Mittwoch und dann stand ich so, war so ein regnerischer Mittag und dann saßen aber Leute draußen an diesem, weiß nicht, wie das Restaurant ist, dieser neue Italiener in die Ecke von dem Videospielladen, ne, da auf diesem großen Platz, wo früher diese abgebrannte Pizzeria drin war.
Aposto heißt es jetzt.
Ja, genau, Aposto. Und da bin ich drin, da saßen auf einmal Leute draußen, haben gegessen und ich war so, ah! Das war wirklich so, als hätten wir ein scheiß Alien, also ein Raumschiff gelandet in Aschaffenburg. Ich war wirklich so, Moment mal, was ist denn jetzt los?
Ja.
Und hab dann irgendwie so panisch Fotos davon gemacht und hab das Jesse geschrieben.
So,
man kann essen gehen! Man kann essen gehen! Und ich war so richtig, richtig paralysiert davon, das war krass.
Ja.
Es ist halt auch wieder ganz schön, ja.
Ich war gestern Abend in einem Biergarten.
Wirklich?
Ja, krass. Also einfach nur, weil ich da ja arbeite in der Nähe eines Biergartens.
Okay.
Und ich habe mir dann gedacht, okay, nach Feierabend könntest du jetzt mal in dem angrenzenden Biergarten noch ein Bierchen mit einem Kollegen trinken gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich wieder wo gesessen habe. Und dann waren da draußen so 3, 4 Gruppen an so 20-Jährigen. Und die sind halt ein bisschen durchgedreht, muss man ehrlicherweise sagen. Also sie waren halt auf jeden Fall so ein bisschen, die haben auch nicht so sehr auf Abstand geachtet. Die Betreiber vom Biergarten haben ständig gesagt, ey Leute, entspannt euch mal und so, fahrt mal ein bisschen runter. Das Ding ist halt, ich habe mir irgendwie gedacht, Mann, ihr nervt mich irgendwie, weil die ganze Zeit auch so super laut über ihre komischen Handyboxen irgendwelche Mucke geballert haben. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ey, ich glaube, das ist auch so eine Erleichterung für die, so dass die jetzt nach 6 Monaten zum ersten Mal irgendwie wieder wo draußen sitzen können. Ist schon irgendwie krass. Ich bin so froh, wenn das jetzt alles sich ein bisschen normalisiert langsam und wir auch endlich wieder mit normalen Gruppengrößen irgendwo sitzen können. Und
voll.
Da habe ich schon echt richtig richtiges Verlangen, merke ich.
Ich gehe am Dienstag zum ersten Mal wieder seit Mulan in eine Pressevorführung in Godzilla vs. King Kong, auf was ich mich einfach nur ultra krass freue, weil ich sage so, okay, das ist eh so ein Film. Ich habe gestern Cruella geguckt, den neuen von Disney.
Kannst du schon was sagen?
Ja, das ist schon draußen. Der hat offiziell gestern seit VIP draußen. Fand ich, kann ich gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen.
Ja.
Und habe mir auch dann gedacht so, ja, das war schon alles cool, aber ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Und,
ja.
So. Und dann, ich vermisse halt Kino ganz doll. So. Und jetzt hat einer im Discord, ein Hörer von uns, der Björn, hat dann irgendwie
Liebe Grüße, Björn.
Schöne Grüße. Hat dann geschrieben so, yo, ich gehe jetzt morgen in Nürnberg, läuft der schon im Kino. Du kannst den auch im Kino gucken. Also wo Kinos aufhaben, kannst du auch gucken. Und ich glaube, ab 1.7. sollten jetzt wieder alle Kinos aufhaben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay.
Das heißt, ich könnte dann auch, also man kann dann theoretisch auch den nächsten Marvel-Film Black Widow, auf den man jetzt schon seit über einem Jahr wartet, den kann man dann im Kino gucken. Ich habe richtig Bock auf Kino.
Mhm.
Also das fehlt mir komischerweise fast am meisten.
Okay.
Neben Parks und Essen gehen.
Mir fehlen die Fitnessstudios einfach am meisten.
Ja, das habe ich mir gedacht. Fitnessstudio und Shisha-Bar fehlt dir.
Ja, das stimmt. Ja, die Shisha-Bars, die habe ich vergessen, ja. Genau, die fehlen mir auch ganz besonders. Ey, ich finde es auch krass, wie viele von diesen so Dampferläden überall sind, oder?
Da, wo wir hingehen mit dem NTG-Laden,
ja,
ist ja auch nebendran die Dampfstub mit dem Untertitel Rauchen war gestern.
Ich habe heute gehört, 1 Milliarde Menschen auf der Welt rauchen. Und das ist die höchste Anzahl aller Zeiten. Also es gab
eine Milliarde Menschen, die rauchen.
Genau. Es gab noch nie mehr Raucher auf der Welt. Ich meine,
man hat alle gefragt. Wie macht, also jetzt mal im Ernst, wie kriegt man dieses Ergebnis? Mich hat keiner gefragt, ob ich rauche.
Stimmt, das ist für
mich. Hat dich einer gefragt, ob du rauchst?
Dann sind zwei
Stimmen schon mal manipuliert, das können wir euch sagen. Wir wurden nicht gefragt. Wir sind prominent.
Das frage ich mich wirklich auch oft bei solchen Zahlen. Ne? Das ist immer so, woher kommt denn die Zahl? So, weil man kann ja nicht sagen, ja, wir errechnen einfach die Zigaretten, die wir verkaufen, wir rechnen das grob hoch.
Also, wie macht man sowas? Ich frage mich auch immer, wie hat jemand gesagt, so, ich habe jetzt ein Zeitsystem erfunden und ich kommuniziere jetzt die Uhr. Und dann kommuniziere ich noch auf verschiedenen Zeitzonen, dass es jetzt hier eine Zeitzone ist. Und hier ist jetzt 23 Uhr und hier ist 12. Ist er mit dem Pferd rumgeritten und hat gesagt, sag das weiter. Was ist denn passiert? Wie ist das denn vonstatten gegangen? Da sitze ich manchmal zu Hause und werde wahnsinnig, weil ich mir vorstelle, wie hat man das denn vor ein paar hundert Jahren, als man gesagt hat, das ist jetzt eine Uhr, das ist jetzt ein Uhrenprinzip.
Also ich habe mal gehört, dass zum Beispiel der Grund, warum es 8 Stunden Arbeitstage gibt, der ist, dass es früher, dass diese Maschinen, die ersten Maschinen, die in so Fabriken standen, dass die nur 8 Stunden am Stück laufen durften.
Mhm.
Und dann mussten die ausgeschaltet werden.
Mhm.
Und ich habe gehört, dass es deswegen bis heute 8-Stunden-Tage gibt.
Finde ich irre.
Das ist Wahnsinn.
Zum Glück lief die nicht 14.
Ja.
Richtig fucked, Alter.
Ja, stell dir das mal vor. Also das ist schon erstaunlich und ich finde auch krass, wie starr die Deutschen da in ihrem System sind. Also auf der Welt gibt es so ein paar Beispiele, dass es auch anders laufen kann. Also zum Beispiel, als ich in Dänemark war, habe ich mich mit einem Koch dort unterhalten.
Mhm.
Und ein befreundeter Koch, liebe Grüße Alex, und der hat mir erzählt, dass es bei dem ein bisschen anders abläuft, denn die machen das folgendermaßen, die arbeiten quasi, ich müsste jetzt lügen, aber wahrscheinlich 2 Stunden mehr, ja genau, die arbeiten 10 Stunden jeden Tag, dafür nur 4 Tage und haben dann aber 3 Tage am Stück frei. Und okay. Das macht ja super Sinn, so, und ich finde 2 Stunden dran zu hängen, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du dafür einen Tag geschenkt bekommst.
Mhm.
So, und er sagt halt, ja.
Der Tag ist eher am Arsch, ja.
Genau, der Tag ist eher am Arsch. Und das ist halt so, das ist eigentlich so ein Modell, was ich ganz gut finde. Das habe ich dann letztes Jahr auch direkt angesprochen bei meinem Chef. Hab gemeint, ja, das macht man so in Dänemark, das will ich jetzt auch. Und der hat mir das tatsächlich dann erlaubt. Ich habe das ja eine Weile ausprobiert.
Mhm.
Und ja, das funktioniert. So kommst du auch auf deine 40 Stunden. Und es ist gerade auch in der Gastronomie erstaunlich, wie starr da an solchen Sachen festgehalten wird.
Mhm.
Das geilste Modell ist ja, so habe ich ja noch meine Lehre gemacht und danach gearbeitet, ist ja die sogenannte Teilschicht. Ne? Die geht nämlich so. Man kommt morgens um 10, arbeitet so bis 14 Uhr ungefähr, bis der Mittagsservice fertig ist. Und dann heißt es, jetzt kannst du 2 Stunden Mittagspause machen.
Mhm.
Und dann kommst du bitte wieder um 17 Uhr oder um 16 Uhr.
Mhm.
Also es heißt eigentlich so, da kannst du um 17 Uhr wiederkommen. Und dann musst du noch bis der Service rum ist arbeiten. Der Service geht halt bis 22 Uhr. Und dann musst du noch 1 Stunde aufräumen. Und wenn du mittags auf die Schnauze bekommen hast, fällt die Mittagspause weg, weil du musst produzieren für abends. Am Ende des Tages stand ich halt jeden Tag von um 10 Uhr bis um 23 Uhr in meinem Lehrbetrieb und habe dazwischen irgendwie eine Stunde Pause gemacht. Und die Generation, die jetzt nachkommt, die scheißt denen halt was. So, deswegen wird es halt auch nichts mehr, das wird es nicht mehr geben bald. Also das kannst du mir nicht erzählen. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Da können wir gerne noch ein bisschen drüber reden, ich finde es ein spannendes Thema, aber wollen wir mal ganz kurz probieren?
Ja, erzähl doch mal bitte die Geschichte über dieses Getränk.
Genau.
Wir reden ja heute über eine Serie.
Ich habe ein Getränk, das kann man nicht in Deutschland kaufen.
Dann ist für mich die große Frage, wo hast denn du das her?
Darüber kann ich nicht reden.
Darüber kannst du nicht reden?
Nee, darüber darf ich nicht reden.
Darüber darfst du nicht reden? Nee, wir reden hier von einem Getränk, nicht von einem Berg Koks auf dem Tisch. Was ist das denn?
Ich darf darüber nicht reden. Das kann ich dir privat erzählen. Okay, gut. Also, das Getränk heißt La Croix. Mhm. Und das erste Mal ist mir das aufgefallen, als Crystalia das getrunken hat.
Mhm.
Und dann habe ich mir das besorgen lassen aus den USA.
Mhm.
Und dort trinken es alle. Und jetzt denkt man sich natürlich, wie geil schmeckt das, wenn das die ganzen Promis trinken.
Mhm.
Ich weiß schon, wie es schmeckt. Ich bin mal gespannt auf dein Fazit.
Na, ich sehe erstmal, dass es gar keine Kalorien hat. Also scheint es ja schon mal relativ unspektakulär zu sein, was den Gehalt angeht. Es ist in der Dose.
Genau.
Das ist La Croix. Und das ist auch anscheinend auch in der Serie, die wir heute besprechen, nämlich Master of None.
Genau, da steht es auf dem Tisch. Und jetzt probier mal.
Das ist einfach ein Zitronenwasser. Das ist einfach ein scheißegales Zitronenwasser.
Wahnsinnig egal, oder?
Da schmeckt es besser, wenn man sich eine frische Zitrone kauft und die in ein schönes kaltes Mineralwasser presst. Das kann ich euch sagen. Gutes Zimmer, das braucht man jetzt nicht unbedingt aus der Dose.
Mm.
Wasting. Ja, ist okay. Erfrischend.
Ja.
Könnte noch ein bisschen kälter sein. War ein bisschen warm, Christian. Stand
Entschuldigung, schon. Das tut mir leid. Das war mein Fehler. Das kommt nicht mehr vor. Das nächste Mal, wenn du hier bist, Max, hat es alles eine ordentliche Temperatur.
Bitte, ich möchte bitte ordentliche Temperatur bei meinem Lack.
Ja, aber ich finde wirklich, das sind spannende Themen und ich frage mich sowieso, wie sich sowas entwickeln wird und wie dann auch vor allem meine Generation das annehmen wird.
Hm.
Also das Ding ist ja, man hat ja so einen Mehrgenerationenvertrag, ne?
Mhm.
Das ist ja eigentlich so, die Generation vor uns, die dürfte uns ausbeuten, dafür dürfen wir die nach uns ausbeuten. Das wäre echt der Deal, ne?
Ja.
So. Wenn ich habe mir für meinen Chef früher mich ausbeuten lassen und dafür darf ich aber dann auch mal irgendjemanden ausbeuten.
Absolut.
Das Problem ist, jetzt wird diese Kette unterbrochen, weil die Gen Z sagt, ist mir doch egal, mach ich nicht mit. So, dann bin ich halt arbeitslos oder YouTuber. So, weißt du?
Mach ich Twitch.
Da mach ich
Hot Tub Stream.
Halt, genau, so, da mache ich nicht mit. Da mache ich mir halt einen OnlyFans. Und ich finde es interessant und bin gespannt, inwieweit sich dadurch alles verändern wird. So, weil man muss auf jeden Fall umdenken. Ich merke in der Gastronomie, wir haben einen extremen Rückgang an
die letzten eineinhalb Jahre ging es nicht so gut, keiner weiß warum.
Ja, da lief irgendwie fast.
Die war komisch in der Gastro.
Ja, irgendwie war der Wurm drin. Aber ich sag ganz ehrlich, wir haben ein Riesenproblem mit so Azubis. Wir kriegen keine mehr. Und keiner hat mehr Bock, irgendwie Koch zu lernen. Keiner hat mehr Bock, irgendwie im Service tätig zu sein. Ich glaube schon alleine, dass die Leute nicht so gerne andere Leute bedienen, weil sie sich denken, nö, wieso denn? Ich will bedient werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, finde ich nicht mehr so geil. Und ich glaube auch, es ist einfach wahnsinnig unattraktiv. Es hat einen schlechten Ruf, dieses den ganzen Tag in der Küche stehen, dann da irgendwie schuften und buckeln. Und das ist alles irgendwie, es steht im Verruf. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie sich auch so generell sowas wie, Arbeitszeiten und so sich verschieben werden. Weil ich glaube nicht mehr, dass der Mensch in 10 Jahren bereit ist, 40 Stunden in der Woche für seinen Job, um Geld zu bekommen, damit man sagen kann, ja, ich darf ein normales Leben führen.
Mhm.
Also dafür zu sagen, ja, und dafür opfere ich mehr als die Hälfte meiner Woche quasi. Mhm. Das, glaube ich, sehen die Leute nicht mehr ein. Völlig zu Recht auch irgendwie, ne? Es ist ja eigentlich schon absurd, wenn du überlegst, wie viele Jahre habe ich im Sommer, also da, wo ich arbeite, geht es vor allem im Sommer ab.
Mhm.
So, im Sommer bin ich eigentlich komplett abgemeldet gewesen immer.
Mhm.
Und das über jetzt 6-7 Jahre. So, und das ist ja schon irgendwie was, wo man sich denkt, bist du bescheuert? Der Sommer ist die schönste Zeit des Jahres und du stehst den ganzen Tag in der Küche. So.
Mhm.
Und wenn es dann mal geregnet hat, habe ich frei gehabt. Cool.
Ja, das ist halt scheiße. Aber ich glaube vor allem halt auch, und das hat ja auch so ein bisschen was, also ich glaube, dass Optimierung halt immer wichtig ist, also dass man halt einfach nicht mehr so viel tote Zeit hat, sondern dass Zeit einfach immer effektiv genutzt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Küche ist, aber es gibt ja genug Jobs, wo einfach auch mal, also in meiner Ausbildung gab es Tage, da habe ich von 8 Stunden 5 Stunden rumgesessen und war auf Facebook, weil nichts los war. Und weil wir eh nicht die krasseste Agentur hatten. Und manchmal war halt nix. So. Und dann war man so, yo, dann Photoshop dir doch mal irgendwas. Ja, dann Photoshop dir mal irgendwas. Fuck you, ich gehe auf Facebook, Photoshop dir mal was.
Ja.
So, also was soll ich machen? Soll ich mit Impfausweis fälschen oder was?
Ja,
also,
ja.
So Quatsch. Und,
könntest du das?
Nee. Ich habe ja direkt Visualisierung und Konzeption gewählt. Also Konzeptioner haben nur zwei Leute im Jahrgang gewählt.
Mhm.
Und das ist ja der geile Job eigentlich, weil da bist du ja der, der sagt, das ist das Konzept und du setzt um. Du bist der Chef. Wollte keiner. Hab ja die beste Abschlussarbeit des Jahrgangs abgelegt. Muss man
aber sagen. Es waren nur zwei Leute, ne? Hast du gerade gesagt.
Aber generell auch.
So.
Er hat gesagt, es war die beste Abschlussarbeit der letzten 10 Jahre hier in der Schule.
Wirklich? Hast du so eine Urkunde bekommen?
Nur, hat er einfach nur zu mir gesagt. Wahrscheinlich hat er gelogen, war Fan von meinem Vater, wer weiß. Keine Ahnung. Aber das ist immer das, was, das ist mein einziger Schulerfolg.
Ja, das verstehe ich. Ich hatte nie einen Schulerfolg.
Das ist, weil mein scheiß 3,3 Abi und sowas, das kannst du ja alles in die Tonne kloppen.
Aber ich hatte keinen Schulerfolg. Das ist wirklich schlimm. Nicht mal mit einem Mädchen rumgeknutscht oder so. Nicht mal so ein Erfolg.
Nicht mal sowas habe ich auch.
Nicht mal bei den Bundesjugendspielen irgendwie, nicht mal da.
Bundesjugendspiele waren wirklich einfach das Schlimmste in meinem ganzen Leben, glaube ich.
Bundesjugendspiele habe ich
so gehasst. Weil wirklich, ist ja mal wirklich dieser Satz gefallen, macht hinterm Nachtsheim frei, er wirft. So, weil ich es einmal wirklich geschafft habe, Minusmeter zu werfen. Weil ich die Kugel falsch gehalten habe. Es war einfach nur eine Qual. Ach, keine Ahnung.
Naja, ja, deswegen, macht ja nichts.
Aber Optimierung, Zeitoptimierung finde ich ein wichtiges Ding. Auch so mit Schule. Ich finde zum Beispiel, also auch wenn man so ins Schulkonzept denkt, bin ich ja ganz oft so, okay, wenn man eigentlich, ich weiß, dass es natürlich technisch schwierig ist, aber eigentlich müsstest du jedes Kind nehmen und sagen, was sind deine Talente? Und dann sagt dir der, ich kann Mathe und Deutsch, okay, alles klar, du kommst hauptsächlich, was macht dir Spaß? So, was willst du? Bio, was machst du? Dies. So, warum sitzen wir da und müssen irgendwie 15 Fächer lernen, von denen wir 8 nicht verstehen, von denen wir auch 8 oder 12 nie wieder brauchen?
Ja.
Warum liegt der Fokus nicht auf dem, weißt du? Und das ist halt sowas, glaube ich, wie man das, ist natürlich eine Wunschvorstellung, ne, ist eine Theorie, die schön klingt. Ich weiß, in der Praxis ist das lange nicht so umsetzbar. Wir haben dafür mangels an Leuten und sowas, aber so wäre ja eigentlich, so würdest du ja die Bevölkerung aufs maximale Potenzial kriegen, wenn jeder seine Stärken rausgekitzelt bekommt. Mhm. Aber das ist natürlich.
Bei uns wäre das, wir wären bei so einem Rap-Lehrer, Max, oder bei so einem Podcast-Lehrer.
Ja, so, wir wären Rap-Lehrer.
Wir wären Rap-Lehrer.
Sister Act 2. Mit so einem Gospelchor, den wir dann zum Rappen bringen.
Stell dir das einfach vor, wir kommen so in die Schule rein. Yo, yo, yo.
Alle mal hier hippity hoppity. Ja. Na, hat ihr Hurensöhne.
Hat euch der Papa Maxe mal wieder ein paar ofenfrische Beats gebaut.
Ja, und hier ist er, der Silky Softie.
So, da teilen wir mal die DIN A4 Blätter aus. Ja, jetzt lesen wir einmal durch Bushido Schmetterling. Dann fangen wir an.
Noah. Fünf stirbt zuletzt. Ja. Leute. Ja, die Hip-Hop-Schule von uns.
Das fände ich sau cool.
Das wäre cool.
Wir
sind auch so gar nicht mehr zeitgemäße Rap-Fans.
Alter, ich schwöre dir, ich kenne keinen Rapper mehr. Ich habe dir ja neulich krass, irgendwie zwei gezeigt.
Ja, ja.
Und dann habe ich mir so andere Rapper irgendwie angeschaut. Irgendwie Max Münster. Postet manchmal irgendwie so, ja, coolen Tag gehabt heute mit meinem Homie. Max Münster von Universal. Und dann mit meinem Homie so und so. Und dann klicke ich auf das Profil von seinem Homie und denke mir so, okay, ist wahrscheinlich ein Rapper, check den aus. Hat 500.000 Likes auf Instagram. Nie gehört. Das ist so, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Das ist
eh so krass, ne? Aber es ist ja auch ganz oft so mit so InfluencerInnen und sowas, wenn du so draufklickst und denkst du so, yo, okay, was geht jetzt eigentlich? Und dann siehst du, das sind so Leute, die haben so 2 Millionen, 3 Millionen Fans. Du bist so, wer ist das? Ich habe da noch nie von gehört. Das ist richtig krass. Da merkt man halt immer, wie was da für eine riesige Bubble entsteht oder entstanden ist die letzten Jahrzehnte oder im letzten Jahrzehnt, die man überhaupt nicht mitbekommen hat.
Ja.
Aber das ist halt einfach so. Mhm. So, wir sind ja schon froh, wenn wir jemanden kennen wie Revi. So, weißt du, so was? Mhm. Ah, ich kenne Revi.
Ja, das hast du schon gehört.
Das sind schon eigentlich die alten Hasen, das sind schon die Opas von den YouTubern so quasi.
Ja, ja, das ist wahr. Ja, ich finde es auch absurd, also wie viel es davon mittlerweile gibt, so, ich check überhaupt nichts mehr. Ich check gar nichts mehr. Ich habe auch jetzt, ich merke dieses Jahr zum ersten Mal, dass ich alt werde. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe.
Warum machst du es fest?
Optisch vor allem.
Ich habe letztes, ganz kurz, weil du gerade sagst,
bitte?
Optisch,
ja?
Ich habe meine Kamera auf dem Tisch gehabt,
ja?
Vom Handy.
Ja.
und habe nach unten, die war auf,
ja.
Selfie-Cam, und ich gucke nach unten, dann hing meine Haut so runter.
Ja.
Und dann habe ausgesehen wie diese Hunde, wo die Gesichter so hängen.
Ja.
Dann habe ich mich noch nie so von mir selber erschreckt. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, siehst du schrecklich aus. Dann habe ich mir vorgestellt, dass wenn ich mit einer Frau schlafe und ich stehe über der, dann gucke ich die so an, dann sieht die das. Ja. Dann habe ich gesagt, ich will das nie wieder.
Nie wieder mit einer Frau schlafen.
Nie wieder mit einer, oder nur unten, aber nie wieder so.
Ja.
Das ist ja die Hölle.
Ja.
Wenn du da reinguckst, in dieses Unglück.
Also ja.
Wirklich furchtbar. Naja, egal. Körperlich und generell. Wo hast du es dran gemerkt?
Also ich habe zum Beispiel, ich merke einfach, dass ich durch die Stadt fahre manchmal. Und früher habe ich echt viele Leute hier gekannt in Aschaffenburg.
Mhm.
Und mittlerweile sehe ich super viele junge Leute, wo ich denke so, na, ich bin ja auch ein junger Mensch. Ne? Ich denke ja auch, ich bin ein junger Mensch. Und dann sehe ich so junge Leute und ich denke mir so, die sind alle ganz schön cool angezogen. Das sind junge Leute. Und dann gucke ich mir die alle so an und denke mir so, krass, ich kenne keinen. Also ich kenne die einfach alle nicht mehr. Das ist eine andere Generation. So, das sind Leute, die sind 10 Jahre nach mir geboren. Vielleicht sogar 11. Und gestern Abend saß ich ja, wie gesagt, mit einem Arbeitskollegen am Tisch. Und dann kam eine Freundin von ihm irgendwie dazu. Der Arbeitskollege ist 22.
Mhm.
Und die Freundin war, ich glaube, 19. Und die kam kurz an den Tisch dazu und dann meinte sie so, wie alt bist du? Und dann habe ich gesagt, 31. Und dann hat sie gesagt so, 31? Und dann habe ich gemeint so, ja. Und dann hat sie gemeint, alter Vater, ey. Ich so, was? Die dann so, ey, das ist ja mal sau alt. Und dann habe ich so gemeint, ja. Und dann hat sie gesagt, ach krass, 31, ey. Das wird mich so abfucken, ey. Da ist ja das Leben schon vorbei. Max, da bin ich jetzt mal ungelogen. Ich bin aufgestanden und gegangen. Also, nach Hause gegangen. Ich habe gesagt, ich kann mit der Frau nicht weiterreden. Ich bin aufgestanden und bin einfach straight up nach Hause gegangen. Ich dachte mir eh schon so eine Viertelstunde, ach, ich glaube, ich gehe langsam mal. Und es hat mir echt einen Rest gegeben. Dann bin ich nach Hause gelaufen. Das Ding ist, ich möchte keine 20 mehr sein. Also ich bin sehr, sehr confident mit meinen 31 Jahren.
Für mich die Frage ist, will man das nochmal sein? Ich meine, klar,
ja.
Ich glaube, in der Fantasie ist es immer so, dieses Jahr nochmal 20,
ich hätte gerne nochmal
machen. Aber weißt du, wenn ich du hättest vielleicht gerne mal eine coole 20-jährige Jugend.
Genau,
und nicht
das
die
ist
Jugend,
das
die
Ding.
Du hattest mit 20. Weil so geht es mir auch,
dass
ich mir oft denke so, yo, mein Leben war halt eigentlich erst so ab 26 ein bisschen mehr das, was ich mir vorgestellt habe und nicht mit 20. Mit 20 war ich halt ein Lelek, Alter.
Ein kugelsicherer Jugendlicher.
Ja, lass mich nie wieder 20 sein.
Ja.
So, weder äußerlich noch vom Verhalten noch von der Denke her. Also das ist doch bitte nicht. Und da gehöre ich, jetzt denkt man sich manchmal, vielleicht würde ich ganz gerne mit den 20-Jährigen hängen, weil mir das dann das Gefühl geben würde, dass ich dann nochmal mit den Coolen rumhänge. Aber nie wieder will ich der Max von wie alt war, wann war das? Ich bin 84 geboren, von 2004, 2005, 2006 sein. So, der ist absolut unbrauchbar.
Nee, auf jeden Fall. Das will ich auch nicht sein. Ich hätte gerne nochmal mehr Zeit. Das ist eher so das Ding. Ich hätte gerne nochmal so meine 20er, von meinem 20. Lebensjahr ab bis heute. Denn ich muss sagen, ich habe in der Zeit wirklich viel zu viel gearbeitet. Das muss man einfach so sagen. Ich habe viel gearbeitet, ich habe viel verpasst. Aber ist nicht so schlimm, denn am Ende des Tages, glaube ich, ist es okay. Irgendwie kommt jeder dahin. Also am Ende sterben wir eh alle. Das ist die traurige Wahrheit. Und ob man da jetzt irgendwie viermal öfter irgendwo an eine Bushaltestelle gekotzt hat, ist am Ende des Tages auch egal.
Das ist so, ich glaube, ja, dieses Drum, das ist halt so wahrscheinlich ein tragischer Verlauf von so Komplexkindern oder von so Leuten, die halt irgendwie nicht mit sich im Reinen sind, obwohl ich auch langsam feststelle, dass ja irgendwie jeder gefühlt ein Komplexkind ist, aber so Leute, die sich richtig mit sich im Reinen sind oder die so Zeiten haben, wo sie sagen, sie haben was verpasst, dass man da dann eher mal noch dazu neigt, drauf zu gucken und zu sagen, so, ja, da wäre ich jetzt auch gern. Ich habe das auch manchmal, dass ich mir denke, so, yo. Auf der anderen Seite höre ich dann die Gespräche und denke mir dann auch ganz schnell wieder so, nee, auf
absolut,
gar keinen Fall,
absolut.
Fuck you, ihr seid einfach dumm wie Scheiße.
Ja, die sind
und
dumm
ihr
wie
habt
Scheiße.
Ihr habt noch nichts gelernt und mal gucken, ob ihr noch was lernt, aber ich möchte in diesem Gespräch nicht partizipieren.
Ja.
Ich möchte höchstens mal ganz kurz mal mit eurer Eulen rummachen, aber ansonsten will ich gar nichts, Alter. Also das ist doch das eine, ganz ehrlich ist doch so. Da guckst du diese Anfang 20-Jährigen an und denkst dir so, yo, cool, alles andere ist mir scheißegal, ihr seid dumm, ihr seid wirklich.
Ey, die Gespräche sind wirklich hardcore.
Ihr seid wirklich hardcore dumm,
ja.
Ihr beschäftigt euch nur mit Scheiße, ihr habt keinen intellektuellen Anspruch an irgendwas, so, fuck you.
Aber warum
Interesse.
Sehen die alle so gut aus? Aber ich meine, also.
Ja, aber ist doch scheißegal, ob die gut aussehen.
Wieso sind die so stilsicher, meine ich? Warum war ich nicht so stilsicher, denke ich mir dann immer.
Ja, aber unsere Generation war generell nicht so stilsicher. Deine Generation, meine sind schon fast wieder zwei unterschiedlich, aber beide Generationen gingen so. Du bist in der Generation groß geworden, da hat man diese ganzen, da war die One-Zeit, Alter, die Freunde der Sonne-Zeit, so sah man da aus, mit XXXXL-Jogginganzügen, Alter, und Bling-Bling am Ohr, mit Kunst-Bling-Bling, mit New York Knicks oder New York Yankees.
Du bist ein Mann, der für einen Tenner bumst, mit Männern bumst. Was? Ich hab's neulich nochmal alles gehört.
Wir gehen auf den Basketballplatz.
Das ist Illmatic.
Ich weiß.
Ja.
Der junge Ilz.
Der junge Ilz, Alter. Der gestern hat er ein Foto gepostet mit Jesus im Zug. Habe ich ihm geschrieben, was geht bei dir?
Was? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, muss ich mir nochmal angucken.
Bild gepostet, er und Jesus im Zug.
Ich warum? War so, warum er und Jesus im Zug?
Ich habe einfach nur geschrieben, was? Aber er hat nicht geantwortet.
Naja, wahrscheinlich ist er jetzt auch in der 187
Straßenbahn. Ja, wahrscheinlich schon. Da müssen wir auch aufpassen. Liebe Grüße an den Medic.
Schöne Grüße.
Absolut. Auch an Jesus. Auch an Jesus auf jeden Fall. Jesus fanden wir immer cool, haben wir immerhin fand, gesagt.
War immer mega.
Wir fanden alle, nie, dass der was Problematisches gesagt schlau. Hat. Nee, schlau der hat nie was Problematisches gesagt.
Das mit dem Schwan, mega. Wer mag schon Schwäne, oder?
Aber das mit dem Schwan fand ich wirklich cool.
Fandst du wirklich? Ich hasse doch Schwäne. Du hast ja wirklich Schwäne.
Ich hasse ja Schwäne so sehr.
Stimmt, du hast damals wirklich positiv reagiert, muss man wirklich mal.
Muss man wirklich sagen, ja. Also der Moment, als Jesus den Schwan geboxt hat, war der Moment, als es bei mir umgeschlagen ist. In Sympathie.
Ja, in Sympathie. Direkt an 187 Straßenbahn ein T-Shirt bestellt.
Naja, Leute.
Naja.
Also, das war, Jesus, finden alles an deinen Texten auf jeden Fall unfragwürdig und cool. Ja,
auch das mit deiner Frau alles richtig gemacht.
Genau, also da war nie irgendwas Problematisches dabei oder so.
Um Gottes Willen. Natürlich, Leute, ne, falls ihr wieder der Ironiefilter bei euch komplett aus ist, fanden wir alles relativ scheiße. Egal, gut.
Naja, wir haben uns, wir können ja mal direkt zum Thema kommen, ehrlich gesagt, wenn du Bock hast. Ja. Ah, nee, ey, ich will dir noch was vorlesen. Darf ich dir einen Artikel vorlesen? Es ist ein bisschen lahm, glaube ich, was vorzulesen. Aber ich muss dir das vorlesen. Es geht um Fußball. Mhm. Und Max ist so, yo.
Ich bin schon wieder direkt so,
cool, er liest einen Artikel vor, lame, und dann über Fußball. Ah, doppelt lame.
Okay, aber ich glaube, jetzt bin ich auch schon wieder neugierig, weil es muss ja irgendwas Gutes sein. Während du das im Übrigen gerade suchst, kurze Geschichte von mir. Ich habe mir vorgestern ein neues iPhone bestellt.
Cool.
Und hab einfach vergessen, hab einfach das Falsche bestellt. Ich hab wollte ein 12 Pro eigentlich. Hab jetzt einfach ein 12er bestellt. Aber es hat eine schöne Farbe, ist bald jetzt.
Ja, also ich glaube, das macht doch kaum Unterschied.
Ja.
Okay, ich muss nochmal kurz aufstoßen. Und jetzt geht's los. Manchester City, hast du den Namen schon mal gehört?
Klar.
Ist somit der größte Verein aktuell in England.
Ja.
Mit Liverpool, da ist ja der Gürn so ein großer Fan
von. Mein Vater auch, im Übrigen.
Liverpool-Fan.
Mein Vater ist ein riesiger Liverpool-Fan.
Der Vater ist doch Frankfurt-Fan.
Ja, aber er ist auch ein riesiger Liverpool-Fan.
Krass, das wusste ich nicht.
Wusste ich auch bis Mittwoch nicht. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was, ich muss alles hinterfragen. Wenn der gönnt den gleichen Sachen, also das ist ja voll. Ja, okay.
Ja, und auf jeden Fall, Manchester City ist wie einer der vielen Vereine der Premier League irgendwann von Leuten aufgekauft worden, die Kohle haben. Und die haben dann versucht, diesen Verein nach vorne zu petern.
Mhm.
So, und jetzt habe ich mir diesen, jetzt habe ich hier einen Artikel gelesen von Falco Blöding von 2018, glaube ich schon, wurde dieser Artikel verfasst. Und das erzählt so ein bisschen das Jahr 2007 von Manchester City. Manchester City, besonders interessant, denn die stehen heute Abend im Champions-League-Finale.
Mhm.
Das spielen sie gegen den FC Chelsea, die auch einen reichen Investor haben, Roman Abramovich. Und Manchester City hat eben einen reichen Scheich. So, und jetzt lese ich dir diesen Artikel vor, denn ich habe nicht glauben können, was im Jahr 2007 bei Manchester City alles los war. Okay, pass auf, Manchester City 2007. Taksin Shinawatra ist ein Typ, wie ihn sich jeder Journalist und neutraler Fans wünscht. Einer dieser verrückten Clubbesitzer mit hochtrabenden Ideen, großem Ehrgeiz, viel Geld und wenig Geduld. Der Thailänder war in seiner Heimat erst Polizist und dann ein erfolgreicher Geschäftsmann, der auch in der Politik einen steilen Aufstieg schaffte und sogar Premierminister wurde. 2007 war es allerdings um seinen Ruf nicht sonderlich gut bestellt. Er wurde der Korruption beschuldigt und war vom thailändischen Militär abgesetzt worden. Was er brauchte, war also gute Publicity. Wie kriegt man die? Für Shinawatra lag die Antwort auf der Hand, indem er für knapp 100 Millionen Euro den englischen Traditionsclub Manchester City kaufte. Pass auf, der promovierte Kriminologe erwarb einen schlafenden Riesen. Ein Club mit Tradition und großer Fanbasis, dessen Erfolg allerdings eine Ewigkeit her war und dessen Mannschaft unter Ex-Trainer Stuart Pearce seit dem 1. Januar in der Vorsaison kein Heimtor mehr gelungen war. Die Stimmung im Club war dennoch gut. Das Stadion war ein Schmuckkästchen, die Jugendarbeit galt als vorzüglich, unter anderem standen damals die Nachwuchshoffnung bla 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 und bla 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 in den Startlöchern. Für den Rest, den es brauchte, um in die Phalanx der Big Four, Manchester United, Liverpool, Chelsea und Arsenal einzubrechen, sollte Shinawatras Kohle sorgen. Obwohl sogar Amnesty International gegen den Kauf protestiert hatte. In der Tat schaffte City später den Sprung an die Spitze und der Weg wurde auch von Shinawatra geebnet, aber nicht so wie im Sommer 2007 viele erwartet hatten, denn es folgte eines der verrücktesten Jahre, die ein Club überhaupt erleben kann. Es begann im Juni 2007, als sich der neue Clubboss in Manchester den Mitarbeitern vorstellte. Shinawatra hängte das Bild eines Hundes an eine Tafel und sagte, falls ein Hund bellen kann, gut, falls er nicht bellen kann, erschießt ihn. Damit waren die Fronten schon mal geklärt. Der Besitzer hatte klargemacht, wie er seine Ziele verfolgte. Passend dazu trug sein anwesender Leibwächter einen Gürtel, in dem einige Anwesende tatsächlich eine Waffe vermuteten. Gemäß Daily Mail beschrieb ein ehemaliger Angestellter den Thailänder so, wenn man Thaksin einen Tee kochte, stand er einen Schritt hinter dir, um zu kontrollieren, was du hineingegossen hast. Um ein ehemaliges Mitglied der Clubführung schilderte der Sports Mail, er war total engagiert. Viele seiner Ideen waren schwachsinnig und es war an uns, ihn davon abzubringen. Das gelang nicht immer. So wurden während des Sommers unter dem Rasen im City of Manchester Stadium tönernde Elefanten und Kristalle vergraben.
Was?
Shinawatra schaffte Citys violettes Auswärtstrikot mit der Begründung ab, dies sei in Thailand eine böse Farbe und er wolle durchsetzen, dass thailändische Masseure sich um seine Meinung nach unfitte Mannschaft kümmerten. Auch auf dem Transfermarkt sorgte Shinawatra für Furore. Knapp 78 Millionen Euro investierten sie in neue Spieler. Eine enorme Summe, wenn man bedenkt, dass der Club im Jahr zuvor weniger als ein Zehntel davon für Neuzugänge ausgegeben hatte. Neben klugen Transfers, wie den von Mittelfeldmotor Elano oder Außenstürmer Martin Petrov, die von der sportlichen Führung eingefädelt wurden, gab es auch die Wunschtransfers von Shinawatra. Er holte drei unbekannte thailändische Spieler ablösefrei nach England. Es standen schließlich Wahlen in der Heimat an und etwas gute Presse konnte da nicht schaden. Wow. Das ziemlich talentfreie Trio kam in England an, wurde standesgemäß in der Präsidentensuite des Hilton von Shinawatra empfangen und bekam als Willkommensgeschenk tausende Pfund in bar in die Hände gedrückt. Die Spieler wurden schließlich in die Schweiz und nach Belgien verliehen, wo sie insgesamt 6 Spiele absolvierten. Ein besserer Neuzugang war da Rechtsverteidiger Vetran Koluka. Der kroatische Außenverteidiger sorgte allerdings nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Der Kettenraucher schaffte es, 5-mal in derselben Radarfalle geblitzt zu werden und er erklärte dies damit, dass er dachte, es wären Paparazzis. Gute Miene machte zu dem ganzen Sven-Göran Eriksson. Der Schwede hatte eine Amtszeit als englischer Nationaltrainer hinter sich, die von Misserfolgen und schlechter Presse geprägt gewesen war. Bei City wollte, so sein Spitzname, Horny Sven, wie er damals nur noch spöttisch genannt wurde, seinen Ruf aufpolieren und angesichts der Umstände leistete er hervorragende Arbeit. Eriksson gab den Oldschool-Manager. Er ließ den Spielern die langen Leine, schaute sich regelmäßig Partien des Nachwuchses an und baute Talente ein. Er schaffte eine besondere Beziehung zu Spielern wie Didi Hamann. Sein besonderer Liebling war Stephen Ireland. Der junge irische Mittelfeldspieler unterzog sich während der Saison einer Haartransplantation. Er fand den Tod zweier Großmütter, um nicht zur Nationalmannschaft reisen zu müssen, und fragte einen Clubverantwortlichen, ob dieser jemanden finden könnte, der für ihn die Führerscheinprüfung absolvierte. Ein Insider sagte der Sports Mail, Sven liebte Steven. Diese Großmuttergeschichten fand er so irrwitzig, er weinte vor Lachen. City gewann die ersten 3 Saisonspiele, unter anderem das Nachbarschaftsduell mit Erzrivale Manchester United. Shinawatra verkündete auf einem Event in Thailand, im nächsten Jahr wird City genauso sein wie Manchester United. Während United 2008 in Moskau die Champions League gewann, beendete City die Saison auf Rang 9. Shinawatra hatte Eriksson den Auftrag gegeben, die Premier League zu gewinnen und vor den Spielern gab er den Motivator, als er vor einer Begegnung meinte, ihr müsst es angehen wie das Finale einer Weltmeisterschaft. City kassierte in der Folge unter anderem eine 0-6 Pleite gegen Chelsea und nistete sich im Tabellenmittelfeld ein. Im Februar gelang der 2. Derby-Sieg der Saison gegen United. Das hatte es seit 1970 nicht mehr gegeben. Es geschah zudem ein Sponsor auf Trikots auf Manchester City präsentiert von seiner besten Seite. Da haben sie mal gewonnen. Hinter den Kulissen allerdings rumorte es. Shinawatra hatte große Hoffnung in die Wahl in Thailand gesetzt. Seine favorisierte Partei triumphierte in der Tat vor Weihnachten, doch sein Vermögen von 800 Millionen Pfund blieb eingefroren. Der extrovertierte Boss, so steht's da, als hätte es Kollege geschrieben, der extrovertierte Boss war nicht mehr flüssig und musste sich insgesamt 3-mal Geld von Ex-City-Vorstand John Wardle leihen, um die Gehälter bezahlen zu können. Der finanzielle Kollaps bahnte sich an. Zwar wussten bei City nur eine Handvoll Mitarbeiter davon, aber auch die Mannschaft schlitterte in eine Krise. Nach dem Erfolg im Derby gewann City nur noch eine von 7 Partien und im März beschloss Shinawatra kurzerhand, dass er nicht mehr mit Coach Eriksson sprechen wollte. Nach einer 2-3 Heimniederlage gegen Fulham folgte Eriksson seinem Chef ins Hotel, um ihn zu reden. Rede zu stellen. Er klopfte vergeblich an die Zimmertür, rief dann einen Mitarbeiter an und sagte, dieses Arschloch redet nicht mehr mit mir. In all dem Trubel gab es immer wieder Momente, wie sie eigentlich nur der Feder eines Autoren für Comedy-Serien entsprungen sein können. Nachwuchskeeper Kaspar Schmeichel wurde zum Beispiel nach Bangkok geflogen, um der verstorbenen Schwester des thailändischen Königs die letzte Ehre zu erweisen.
Was? Was?
Abends erlebte Schmeichel Shinawatra beim Karaoke singen mit Background-Sängerinnen, die dessen schiefen Gesang absorbierten. Immer häufiger war in der englischen Zeitung von ausstehenden Entlassen Eriksen zu lesen und mittlerweile ging ein Riss durch den Verein. Auf der Suche eine Seite Shinawatra und der thailändischen Administration, die von London aus operierte, und auf der anderen Eriksson, dessen Mannschaft und Fans, welche die Eskapaden ihres Besitzers längst nicht mehr amüsant fanden. Also es geht noch weiter, also dann mussten noch irgendwie andere Leute immer wieder nach Thailand fliegen und mit dem irgendwelche komischen Fotos machen.
Oh Mann,
und als
ey.
Die Wahl war, musste die Mannschaft nach Thailand fliegen. Ich habe diesen Artikel vorhin gelesen und ich habe einfach Tränen gelacht. Ich finde das so geil, wenn Leute mit viel Geld, weißt du, was ich meine, und zur absurden Vorstellung irgendwie anfangen, sich ins Fußballgeschäft einzumischen. Großartiger Artikel.
Klingt wie der böse Ted Lasso so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Bad
könnt,
Lasso.
Könnt ihr lesen nochmal in voller Länge auf Spox.com. Fand ich irgendwie vorhin geil. Und
großartig.
Ich hab gedacht, vielleicht kann ich dich damit endlich für Fußball begeistern.
Man kann mich eh mit immer klein, mit den Geschichten drumherum kann man mich immer ein bisschen für Fußball begeistern. Das Spiel an sich, die 90 Minuten, die interessieren mich nicht.
Was war das Letzte, was dich interessiert hat an Fußball?
Ted Lasso. Nee, ich höre ja auch immer viel meinem Vater zu und sowas. Ne? Der ist ja inzwischen, mein Vater hat sich ja so ein bisschen den Traum wahr werden lassen. Mein Vater, muss man sagen, ist ein riesiger Fan von Eintracht Frankfurt. Also das ist für den so der Fußballverein seit seiner Kindheit. Und wenn er davon redet, redet er davon wie, keine Ahnung, ich von Star Wars rede oder Chris von, was ist für dich so das größte Herzthema? Was, Harry Potter. Essen. Und der hat halt dadurch, dass er dann angefangen hat, ein Comedy-Programm irgendwann mal über die Eintracht, hat immer natürlich einen Ehrenstatus da gehabt. Es gab ja mal diesen ganz bösen Moment, wo ich mit meinem Vater ich musste ja früher immer mit zur Eintracht spielen.
Mhm.
Und beziehungsweise hat er es ja wirklich Jahre versucht, mich dafür zu begeistern, mich mit zum Sport zu nehmen. Ich war auch super oft mit ihm bei den Löwen beim Eishockey, was mir besser gefallen hat, aber Fußball hat mich immer so nicht, hat mich kalt gelassen. Ich wollte immer nur Brezeln und Wurst. Und, und dann war irgendwann die Zeit, als Mundstuhl gerade groß wurde.
Streamt jetzt Würstel und Brezen auf Spotify. Wurstel. Von den Imkern. Das sind wir.
Der hat auch, glaube ich, schon 10 Klicks oder so, der Song. auf jeden Fall waren wir dann damals in der Zeit, wo Mundstuhl gerade groß war im Stadion. Und das war ja so, und da waren die dann unten, die beiden, irgendwie auf dem Rasen in der Halbzeit.
Ja.
Und dann hatte der Moderator gesagt, ja, und hier sind sie für euch, bla bla, Mundstuhl. Und dann haben die irgendwie da ihre Gags gemacht und sowas. Und dann hat er die am Ende abmoderiert und hat gesagt, ja, das war Mundstuhl, von denen wir hoffen, dass sie bald viel erfolgreicher sind als Badesalz. Und ein absolut unnötiger Kommentar vom Moderator. Und mein Vater, das in seinem Stadion, in seiner Hood, so, wo der seit 30 Jahren ist.
Und dein Vater war im Stadion?
Wir saßen ja zusammen da. Er saß neben mir, also, ja, weiß jetzt nicht, was das soll. Vor allem mein Vater, bunt wie bekannter Hund, sitzt da, alle Ränge drumherum, einfach nur Blick auf ihn, sein Gesicht angeguckt. Und er war so, und ich natürlich mit 13 oder 14, wie ich alt dachte, war so, hab nichts kapiert, aber war wirklich so, okay, das ist gerade richtig scheiße für den. Und dann habe ich gesagt, komm Papa, wir gehen, dann sind wir gegangen.
Vorm Spiel?
Mittendrin. Ist aufgestanden, hat auch keinen Ton mehr gesagt bis nach Hause. Er saß im Auto, ich so, kann ich irgendwas? Nein. Hat mich dann nach Hause gefahren zu meiner Mutter und ist dann, das hat ihn richtig lange angefressen. Die ganze Sache hat er dann aber, es gab dann auch eine riesen Diskussion, natürlich auch mit dem Moderator und sowas, warum man das gesagt hat. Und sagt, ja, sowas im Effekt heraus und bla, aber es war halt komplett unnötige Scheiße. Naja, und auf jeden Fall hat sich das die Jahre danach dann gewendet. Mein Vater ist inzwischen hat ein großes Ehrenmitglied, macht jetzt auch gerade die Radiowerbung für die App, hat da verschiedene Formate schon moderiert, wo der Spieler interviewt hat, die ganzen jüngeren Spieler und sowas auch. Also er hat ganz viel gemacht für die Eintracht, hat ein Stand-up geschrieben, was ja sich hauptsächlich um die Eintracht gedreht hat, was man aber trotzdem gut gucken konnte. Und der lebt da ja wirklich seinen Traum so ein bisschen. Er ist ja einfach irgendwie part of der Eintracht, auch wenn er kein Fußballer ist. Und das finde ich immer so sweet. Und deswegen kriege ich natürlich sehr, sehr, sehr viel mit, wenn er dann irgendwie erzählt, mit was er so, wenn er dann irgendwie auftritt beim DFB, sein Stand-up hält an Weihnachten und dann sitzen halt alle Riesen in einem Raum. So. Da sitzen halt auch so Menschen, die früher seine krassen Idole waren und so. Das muss halt richtig krass sein. Also das ist immer total sweet, ihm dazu zu hören. Und das zum Beispiel ergreift mich richtig, weil einfach man merkt so, das ist sein Herzthema. Das ist so seine große Leidenschaft. Und das finde ich total spannend, wie man es schafft, sich einfach nur als Comedian da so reinzufuchsen, aber nicht in so einer Quatschrolle.
Ja.
So, ich bin der Kult Nachtsheim, sondern so irgendwie so als ernstnehmende Figur in dem Ganzen. Der macht ja auch mal so Moderator, der macht ja auch so teilweise bei Sky und sowas, ist der auch oft oder sowas.
Genau, ja, da wird er manchmal zugeschaltet.
Ja, genau, und gibt dann so Urteile und sowas ab. Das ist ein krasser Fußballexperte, ja. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Finde ich immer wieder krass, auch wenn mich das Thema nicht so reizt.
Mhm.
Ja, finde ich schön.
Ich mag das auch total gerne. Fußball ist schon auch eine Leidenschaft von mir. Eine natürlich, die mir ein bisschen unangenehm ist manchmal, weil ich, Fußball ist ein bisschen unbeliebt geworden, muss man wirklich sagen.
Aber jeder guckt auf Fußball.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jeder Fußball guckt, im Gegenteil. Also in meinen Kreisen habe ich eher das Gefühl, ja, Fußball hat so ein bisschen diesen Dusselruf. So, weißt du? Das ist so eher was für die Deppis.
Ich finde, Fußball hat ganz unterschiedliche Rufe als Außensteher. Du hast natürlich so diese dumme Fankultur und die Hooligan-Fankultur, die ich natürlich ablehne, weil ich das einfach nur dumm finde. Aber ich finde so diese leidenschaftlichen, allein weil ich mal durch das meinem Vater erfahren habe oder auch durch Leute wie dich oder auch wie ein Gönnt oder sowas, die einfach dann so leidenschaftliche Fußballfans sind, das finde ich absolut okay.
Ja, es ist halt, genau, es ist halt, ich meine, man braucht natürlich auch diese, du hast jetzt Hooligans gesagt, ich sag mal Ultras, weil, also die braucht man halt schon, weil durch diese Fans hast du halt die Stimmung in den Stadien. Mhm. So, das macht halt schon was aus und das macht auch schon diese besondere Atmosphäre aus. Also wenn du da mit der Bahn irgendwie zum Spiel fährst, so, das hat schon was Besonderes. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Stadion, ich wohne einfach zu weit weg, aber das höre ich immer wieder von Leuten, die halt irgendwie aus einer Stadt kommen. Und es gibt ja manche Städte, da ist ja das Stadion direkt in der Stadt, das ist ja richtig geil. Mhm. Also das ist schon was Besonderes. München ist was anderes, da fährst du halt ewig raus. So.
Mit Lappe-Dirk.
Mit dem Lappe-Dirk oder mit
Lappe-Dirk,
dem Gürnt.
Lappe-Dirk, Lappe-Dirk. Entschuldigung.
Das
ist meine Lieblingsfußballstory, glaube ich.
Die kann ich natürlich
jetzt... fährt mit dem Bus, mit Lappe-Dirk. Die hast du schon oft erzählt.
Aber die habe ich schon oft erzählt, die kann ich jetzt aber nicht erzählen, weil sonst springt es den Rahmen hier. Die können wir mal irgendwann nochmal erzählen. Aber ja, die Lappe-Dirk-Geschichte ist auch eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Vor allem, weil es ja zwei Geschichten eigentlich sind.
Ja.
Es ist sehr lang. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Lappe-Dirk. Das ist so ein Typ, der fährt von Aschaffenburg immer mit so einem Fan. Der ist so ein Fanbeauftragter und dann fahren die da mit ihrem Fanclub runter. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Brötchen
gefressen, da geht's einfach rund.
Dann
müsste ich nochmal durch die alten Autokino-Folgen
hören. Ja, ich kann nicht sagen, wo ich das alles... Ich könnte das auch heute nicht mehr so erzählen, weil heute mehr Leute zuhören, hätte ich Angst, dass das bei ihm ankommt und der mich einfach bis aufs Blut verklagt, weil ich da so viel ausgesprochen habe. Einfach so, ohne Probleme. Naja, auf jeden Fall, ich finde, vor allem, wenn man eine Leidenschaft hat, generell schon mal, ist es erstmal egal, welche, aber die sich auch so behält im Alter und vor allem Fan bleiben kann, das ist ja gerade was wir so super selten schaffen. Also wir waren ja mal irgendwann Deutschrap-Fans und ich habe vorhin mit dir gesprochen, kurz vor der Aufnahme, und du kannst dir zum Beispiel gar keinen deutschen Rap mehr anhören. So, bei mir geht es so, ne? Also mal
aber
so,
das
mal
hat
so.
Ja auch was anderes, das hat ja andere Gründe.
Ja, ja, klar, aber du hast dir dadurch, dass du irgendwann da mitgespielt hast, das auch so ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, deswegen lehne ich auch alle Rollen in Star Wars ab, um einfach Star Wars-Fan zu bleiben.
Genau, ja. Sehr guter Gag, Max. Ich fand, das war ein überdurchschnittlich guter Gag und er kam sauschnell. Hattest du den schon mal irgendwo?
Kein Problem.
Hattest du den schon mal vor?
Nee.
Da war ich gerade richtig geschockt. Nee, aber ja, genau so ist es halt. Ich glaube, mir geht es mit vielen Sachen so. Man hat dann irgendwann, lernt man dann die Leute kennen vielleicht, die in dieser Branche aktiv sind und hört immer weitere Stories oder lernt die vielleicht sogar selbst kennen. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem extrem, ich habe mich verliebt in einen YouTube-Channel und zwar von Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Und ich habe zum Beispiel neulich, gepostet, ey, das ist echt mega funny, könnt ihr euch gerne mal angucken, habe die extra nicht verlinkt, weil ich mir dachte, ich will jetzt hier nicht, mein Ziel ist es nicht, dass die jetzt auf mich aufmerksam werden und dann sagen, ja cool, lass uns doch mal zusammen was machen, sondern mein Ziel ist es ehrlich gesagt vielleicht sogar, die niemals kennenzulernen, weil ich mir nämlich gedacht habe, so, die sind ganz cool, ich finde die ganz cool und man kann ja heute auch nichts mehr posten auf der Welt über jemanden und sagen, die finde ich gerade ganz cool, ohne dass man sofort eine Nachricht von jemandem bekommt, wo eine Person sagt so, eigentlich sind die gar nicht so cool, ich kann dir da mal was erzählen. Und das ist mir natürlich auch passiert und dann habe ich mir irgendwie eine Story angehört und war so, ja, es ist Oh, sowas ärgert mich einfach. Und ich denke mir so, ja, ich glaube, ich behalte es einfach demnächst für mich, wenn ich irgendwas cool finde und freue mich, dass ich das cool finden kann. Ist ein super geiler YouTube-Channel, kann ich wirklich sehr empfehlen. Guckt euch das an. Es ist das absolut Geilste, wenn man alleine zu Hause rumhängt. Hazel und Thomas heißen die. Mhm. Und ist ein Ehepaar und die Hazel Brugger kennt man, glaube ich. Die ist eine ziemlich bekannte Comedian.
So in der nächsten Staffel, lol.
Ist sie drin, ja? Ah, okay, cool. Ja, also wirklich, die ist super, super cool, authentisch und irgendwie funny. Und es macht Spaß, sich diese Videos alle anzugucken. Ja, und deswegen, man will die dann auch vielleicht manchmal gar nicht kennenlernen. Es gibt so ein paar Leute, wo ich mir denke, ich glaube, ich will die einfach nicht kennenlernen. Hm. Habe ich keinen Bock drauf, will ich mir nicht kaputt machen lassen.
Ich habe das ja auch so, dass ich zum Beispiel meistens sehr gerne so diesen, hab ich ja schon ein paar Mal drüber geredet, Dekadent oder Stay oder sowas konsumiere.
Ja.
Und die finde ich schon witzig, aber ich muss da auch nicht mit denen, auch nicht mit denen befreundet sein.
Nee.
Ich glaube, das ist einfach, das kann manchmal auch was kaputt machen. Auch wenn man manchmal denkt, so, yo, ich habe so irgendwie, der spricht oft so das richtig aus, wo ich mir immer denke, so ja, in 80-90% der Fälle sind wir uns sehr meinungsgleich und das ist ja immer gut. Da denke ich mir so, klar wäre man mit dem auch wahrscheinlich, würde man sich verstehen. Auf der anderen Seite, warum? Muss ja nicht alles. So, ist doch auch okay, so zu sein.
Absolut. Ja. Und wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt nochmal mehr Freunde, ne?
Man braucht gar nicht mehr
Freunde. Nee,
wir sehen uns ja schon zu selten.
Wir sehen uns schon viel zu selten, deswegen, ja. Genau. Und dann war diese Woche was ganz Besonderes, nämlich, übrigens, es ist ja schon wieder was Besonderes, denn weißt du, was morgen rauskommt?
Kominsky 3? Nee.
Nein. Das neue Bo Burnham Stand-Up. Ich glaube, es ist nicht so ganz deine Baustelle, Bo Burnham, ne?
Nee.
Für mich ist es ein Riesenthema. Ich freue mich so. Es heißt, ich glaube, ich Inside. Und,
kommt auf Netflix?
Kommt auf Netflix, ja. Mhm. Und ich freue mir den Arsch ab. Und dann kam diese Woche, es war endlich soweit, beziehungsweise eigentlich schon letzte Woche Donnerstag.
Nee, letzte Woche Sonntag. Das kam ganz komisch.
Ach, stimmt,
das
Sonntag.
Hatte am Sonntag, 23. oder sowas,
ja,
hatte das Release.
Sonntag kam es raus. Kamen 5 Folgen online. Ich war mir erst nicht sicher, ob da noch mehr kommt. Es kam nicht mehr. Es wird auch nicht mehr kommen. Die Staffel 3 von Master of None. Mhm. Eine von uns beiden heißgeliebten Serie. Für mich sogar vielleicht eine der wichtigsten Serien überhaupt.
Vielleicht muss man da nochmal ganz kurz darüber reden, wie gut die ersten zwei Staffeln waren. Ich finde immer noch, die zweite Staffel, die ist so unique, wenn man so von guten Staffeln redet. Muss man wirklich sagen, was die erste Staffel war schon bewegend gut. Wir haben beide Staffeln hier auch jeweils einzeln besprochen.
Ja.
Ich glaube, die erste Staffel war eine der ersten Themen, die wir hatten, so 2016.
Ja.
Und die erste Staffel war grandios. SS Anzari und
Eric Warheim.
Als unfassbar großartiges Duo, viele tolle Nebencharaktere, tolle Themen aufgegriffen, wie dieses ganze indische Klischees und sowas Thema, auf eine ganz tolle Art und Weise angegangen, schlau, modern, gut gefilmt, gut gespielt, wahnsinnig witzig stellenweise, also diese zwei Kinder, die immer irgendwie durch die wenn du auf die aufpasst, die immer irgendwelche Leute bestimmen und sagen, this is a white guy, this is a black woman und sowas, die ganze Zeit so die Leute da anquatschen und sowas, fand ich grandios. Die zweite Staffel hat dann meiner Meinung nach haben wir alles getoppt, diese Italien-Folge als Einstieg in Schwarz-Weiß, das ist ja so, das ist das, wo wir komplett auf einem Nenner sind, wo wir dann einfach sagen, das ist richtig krass. Die zweite Staffel hatte unfassbare Momente, unfassbar schön gefühlt. Diese Folge, wo sie eigentlich nur Geschichten aus New York erzählen.
Ja.
So. Und die Erwartungen sind natürlich nach so zwei Staffeln enorm hoch, weil Master of None einfach wirklich absolut unique und eigenartig und einzigartig geschrieben ist. Und die dritte Staffel, man hat ja schon gesehen, dass sich das abzeichnet, dass sie nicht so viel, also wir haben nicht die Figuren im Fokus, die wir sonst im Fokus haben bei dieser Serie. Und es wird alles ein bisschen anders, genau. Und ich habe es jetzt auch seit heute Morgen fertig geschaut.
Okay.
Und wir werden jetzt drüber quatschen.
Ja, das ist so. Das werden wir tun. Ja, ich glaube halt einfach, dass ganz viele Leute eine Erwartung hatten, natürlich, das ist immer so. Wenn du zwei Staffeln mit diesem Cast abgelegt hast, dann hast du natürlich die Erwartung, ich zum Beispiel wollte natürlich unbedingt Arnold, also Eric Warheim sehen.
Ja.
Ich wollte unbedingt Francesca sehen, weil wer war nicht verliebt in Francesca nach der zweiten Staffel? Mhm. Ich weiß es nicht. Und das war mir irgendwie wichtig. Ich wollte auch wissen, wie es mit den beiden weitergegangen ist. Und stattdessen macht Aziz Ansari das, was man ihm wirklich hoch anrechnen muss. Er bricht alle Erwartungen und sagt, nee.
Ryan Reynolds Move.
Ja.
Nicht Ryan Reynolds, Ryan, wie heißt der nochmal, der Star Wars gemacht hat, Episode 8, na egal.
Und er sagt so, nee, machen wir einfach alles gar nicht. Wir erzählen jetzt die Geschichte von Denise. Und Denise war ja in den ersten zwei Staffeln ein Sidekick. Mhm. So, ein Sidekick, von der ich, was heißt, kein besonderer Fan war. Ja, sie war einfach nicht so, sie war halt ein Sidekick. So, und mein Lieblings-Sidekick.
Sie kam immer rein, war immer so,
ja,
gaggig.
Genau, mein Lieblings-Sidekick war, ja, und auch nicht nur gaggig, sie war ja auch eher so ein bisschen so destruktiv. Sie war ja oft so ein bisschen abgefuckt, ne?
Ja.
So, sie, das war ja so ihr Part, so, sie war ja so abgeklärt, abgefuckt oft so. Und ich war so, sie war jetzt keine warme Person, keine super witzige Person, wo man sofort so mitmatcht und so sagt so, ja, klar, von der will ich mehr wissen. Sondern man ist so, ja, Arnold würde ich gerne mehr kennenlernen, so, den liebe ich. So, wie man zum Beispiel so einmal sein Schlafzimmer gesehen hat, das so absurd aussah in irgendeiner Folge. Dann macht er halt einfach eine komplette Staffel nur über Denise, 5 Folgen lang, was bei ihr abgeht. Und man sieht sie am Anfang in einem unfassbar schönen Haus, was über 100 Jahre alt ist, was für die Amis ein echtes Ding ist, was hier einfach Standard ist. Das ist auch so. Ja. Ne, die Amis so, ja, dieses Haus ist über 100 Jahre alt. Oh my God. Und ich denke mir so, ja, okay, jede deutsche Stadt 1000 Mal. Aber dort wohnen die so ein bisschen außerhalb von, ich glaube, New York. Ne? Ja. Sie ist wahnsinnig wohlhabend anscheinend. Sie hat nämlich einen Bestseller geschrieben oder so.
Erfolgreiches Buch.
Und wohnt dort mit Alicia. Frau. Alicia, ne? Genau.
Alicia, die Antiquitätenhändlerin ist.
Genau.
Und die erste Folge gibt uns eigentlich so ein bisschen Einblick in das, was die beiden so treiben. Und es fällt sehr schnell auf, das ist keine witzige Master of None-Staffel. SSN Zeri taucht nur ganz kurz auf.
Das ist doch auch schon in der ersten oder zweiten Folge, ne?
In der ersten Folge, ja. Und taucht dann nochmal ganz kurz in der dritten auf und das war's.
Mhm.
Also wir sehen auch die Hauptfiguren, Eric Wyham sehen wir gar nicht. Nee. Der ist einfach gar nicht dabei, der wird nicht mal erwähnt. Es geht nur um die beiden und das ist eine ganz andere Erzählung. Wir haben keinen Humor mehr. Die Humorebene ist fast komplett rausgestrichen, bis mal auf kleine nette Bemerkungen oder sowas gibt's es nicht. Sind ganz eigene Bilder, sind ganz viel, dass Kameras einfach aufgestellt worden sind. Also du hast ja meistens nur Bewegtbild an Autofahrten, wenn sie die Kamera aufs Auto binden. Das hat ja eine ganz eigene Art der Erzählung gewählt, was die Kamera angeht. Es hat auch, glaube ich, fast alles er gemacht, so wenn man in die Credits guckt. Es steht ja am Ende immer nur SSN Zeri, directed, created, co-directed. Also er hat ja alles gefühlt allein dieses komplette Ding gedreht. Und es guckt sich wirklich, es ist nicht vergleichbar. Es läuft auch unter einer Überschrift, die heißt Moments of Love.
Mhm.
Also sozusagen Master of None Presents ist es eigentlich nur.
Mhm.
Und deswegen tue ich mir auch so ein bisschen schwer, und das ist eigentlich, glaube ich, auch meine Hauptkritik, ob das wirklich als dritte Staffel hätte verkauft werden müssen oder ob man sagt, das ist wie ein Spin-Off. Weil als Spin-Off, manchmal ist es die Kommunikation bei sowas. Weil, da können wir gleich nochmal im Fazit darüber reden. Aber wäre nicht dieses Moments of Love-Ding der bessere Titel gewesen, Master of None Presents, so wie es am Anfang dasteht, statt zu sagen Season 3, weil dann hätte man ganz viel Kritik, die jetzt kommt, auch einfach abfedern können.
Ich glaub, ja.
Ja, weil,
okay,
weil
ja,
wir haben einfach einen ganz anderen Vibe und das muss man natürlich, das ist schon auch mutig, aber das ist auch natürlich am Ende des Tages kann man darüber reden, ob man das kritisiert oder nicht.
Mhm. Ich glaube, man kann halt vielleicht auch sagen, dass SSN Zeri, ich meine, wir haben schon oft darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich finde irgendwie, meine Traumvorstellung war ja mal, dass es irgendwie, dass man wie eine Stadt erschafft, ne? Also dass man ein Universum erschafft und sagt, okay, und in diesem Universum gibt es verschiedene Serien, aber mit den gleichen Schauspielern. Es gibt eine Comedy-Serie mit den gleichen Schauspielern, eine Dramaserie mit den gleichen Schauspielern, weil es ist ja so, unser Leben ist ja nicht nur Drama oder Comedy, so, sondern das ist, kann ja alles Mögliche sein. Und deswegen finde ich eigentlich das ganz cool. Er hat sich, finde ich, jetzt, er hat, finde ich, einfach nur das Spektrum erweitert des Erwartbaren. So, ich finde eigentlich, dass er da, mit diesem Ding hat er, das war sehr mutig, so, und wenn es funktioniert, finde ich, hat er jetzt Narrenfreiheit. So, und kann jetzt halt sagen, okay, und jetzt kann ich, die vierte Staffel kann einfach wieder eine ganz normale Staffel sein auch. Oder sie kann was total Absurdes sein. Das stimmt schon. Man darf sich natürlich auch nicht am Ende zu verkünsteln, glaube ich. Aber das ist ja überhaupt nicht passiert. Ich fand halt, genau wie du das gerade sagst, also ich meine, das war ja zu größten Teilen ein Kammerspiel. So, und diese ganzen Kameraaufnahmen, dieser ganze Look und Feel von dieser Serie, dieses ständig hat so es war die ganze Zeit wie so Morgennebel. Mhm. Lag auf dieser Serie, dieser wie so ein Instagram-Filter eigentlich. Mhm, und es hat sich ja auch so angefühlt, wie dieses leicht verschlafene, so dieses Gefühl zwischen den beiden. Denise war irgendwie unterschwellig immer so ein bisschen abgefuckt, so die ganze Zeit hat sie gewirkt. Ja, und Alicia hatte halt irgendwie, sie hatte halt einfach einen Plan, sie hatte eine Vorstellung, sie hatte einen Wunsch so und hat halt einfach Alter, diese Folge, das war ja eine der für mich emotional krassesten Folgen überhaupt, diese Schwangerschaftsfolge. Die hat mir fast wehgetan beim Zuschauen.
Die hat mir wahnsinnig wehgetan. Ja, aber lass uns noch mal ganz kurz die fünf Folgen kurz inhaltlich besprechen.
Ja.
So ganz kurz. Also die erste dreht sich ja im Endeffekt, man lernt die beiden kennen, man lernt da schon, dass Alicia diesen Kinderwunsch hegt und sich auch dann von einem Freund, den sie dann da hinsetzt, dann sagen so, hier, wir haben dir noch einen Laptop hingestellt und hier noch ein paar Snacks, wo sie diese Platte machen.
Ja.
Und wollen halt schwanger werden und Alicia will unbedingt ein Kind, sie sind verheiratet. Denise ist, wie Chris schon sagt, Autorin. Alicia ist Antiquitätenhändlerin und sie hat diesen Kinderwunsch und merkt halt, dass Denise da nicht so hundertprozentig dahinter steht. Was sie dann vor allem dann merkt, als sie wird dann schwanger, aber sie verliert das Kind. Und Denise weint nicht im Krankenhaus. Und das ist dann für sie ein Grund, wo sie dann schon sagt, du hast nicht geweint. Die zweite Folge dreht sich darum, die ist dann ganz kurz, die erste Folge geht ja eine Stunde, die zweite Folge geht nur eine halbe Stunde. Da geht es dann darum, dass sie sich gegenseitig betrügen. Die eine sagt, sie fährt nach Baltimore, ist aber gar nicht in Baltimore, sondern in der Stadt. Und die andere ist halt zu Hause. Also Denise ist zu Hause, bekommt Besuch von einer Freundin. Und es wird auch alles nur so angedeutet. Man kriegt immer nur so, also man kann immer oft manchmal so Szenarien nur so sich zusammenreimen, was die Serie ganz oft macht. Die nimmt einfach so den Hauptplot raus und erzählt ihn nicht, sondern nur, was danach oder davor passiert.
Ja, genau.
Ist ganz krass. Das hat man auch schon oft gesehen. Hat mich auch oft ein bisschen so an Call Me By Your Name oder sowas erinnert. Mhm. In der dritten Folge haben wir dann quasi schon die Ausräumung des Hauses. Denise wird am Anfang introduced mit einer Dame, die dann sozusagen das Haus verkauft und Denise muss halt raus. Wir sehen dann auch nochmal Esther und Zary. In der vierten dreht sich alles um Alicia. Die intensivste Folge der ganzen Staffel, wie Chris eben schon sagte, die will nämlich mit aller Macht, es ist ein paar Jahre nach der Trennung, sie will unbedingt schwanger werden, sie sagt, sie hat auch keinen Bock, sich abhängig zu machen und setzt sich halt dieser Qual aus, sich über Monate hinweg einer Hormontherapie unterziehen zu lassen, um sich dann irgendwie Eizellen rausnehmen, wieder einsetzen zu lassen, befruchtete Eizellen, und es ist ein wahnsinniger Struggle, der dann auch noch zwischendrin auch noch irgendwie, sie versagt ja dann auch und die fünfte Folge ist dann sozusagen, aber es klappt dann am Ende und die fünfte Folge spielt viele Jahre danach und die beiden treffen sich nochmal in dem Haus quasi. Und das ist ganz wenig Story. Also
ja.
Es ist ganz wenig Story. Es geht auch nur um die beiden. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht aus Corona-Gründen so minimal gehalten wurde, aber auf jeden Fall braucht man nicht mehr in der Staffel. Man hat das. Es ist ganz, ganz ruhig erzählt. Wenig Musik, fast keine Musik. Also es gibt ganz viele Dinge, auf die man so achtet, wo man sagt, das ist ganz kurz, schon ein bisschen artsy auch.
Brutal.
Also schon auch am Schluss mit diesem ausgebrannten Bild und so, ganz kurz und so. Also ja. Und es ist eine emotionale, es ist ein echt niederschmetterndes Ding, muss ich sagen. Also ich habe es nicht gerne geguckt im Sinne von feel good.
Nee,
es war
nee,
so,
nee.
Also gerade diese Schwangerschaftsfolge, da lag ich gestern Abend so auf der Couch und da war ich echt so ein bisschen drüber, da war ich überfragt teilweise. Weil das echt eine Folge ist, die schlimm ist. Ich kann ja eh nicht so gut mit so OP sehen.
Ja, ich auch nicht. Also da habe ich auch wirklich mit.
Und auch mal dieses hier, da Nadel rein und das
ja,
nochmal.
Nee, ah, da muss ich auch immer so.
Mal, wie sie dann schon die ganzen Hormone in den Kühlschrank, da wird mir immer direkt schon so Hormonbehandlung, finde ich immer so was ganz Schreckliches.
Ja,
ja. Da wird mir immer schlecht direkt. Und, boah, keine Ahnung. Also die hat mich, die vierte Folge, das ist das absolute, also wenn hier die auf dem einen Ende des Spektrums.
Magst du halt ganz weit nach links?
Ganz weit nach links. Denn da die ersten beiden Staffeln liegen, dann liegt diese Folge
am komplett
anderen Seite so des Spektrums. Also das ist, die liegen so weit auseinander.
Ja.
So weit, wie sie in diesem Universum halt auseinander liegen dürfen.
Ja. Ich glaube, wir haben das schon gesehen, dass er sowas ganz gerne macht. Ich glaube, in die erste Folge von der zweiten Staffel, die Modena spielt, ich glaube, die ist noch schwarz-weiß gehalten, bis Arnold kommt. Da hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall viel rumexperimentieren will und dass es ihm großen Spaß macht. Und ich muss sagen, es ist ihm schon sehr, sehr gut gelungen auch. Es hat schon großen Spaß gemacht. Man hat halt, wie gesagt, eine Liebesgeschichte erzählt.
Ja.
Und was ich jetzt vor allem nochmal herausstellen will, weil natürlich war es schwierig zu gucken, weil es war schon auch deprimierend teilweise. Und es war schon auch, aber ich hatte ganz oft diesen, Alter, ja, Mann. Ich kenne dieses Gefühl so gut, Moment. Ja, Mann, dieses Gespräch habe ich schon tausendmal geführt, Moment. Und ich dachte mir ganz oft so, ich glaube, ich habe selten was gesehen, was so real war, ja, von der Art und Weise der Darstellung. 100%. Von der Art und Weise der Dialoge. Dieser Dialog, den Denise führt am Ende, als sie dann eine Affäre hat, um nochmal das kurz abzuschließen, was du gesagt hast, nämlich die fünfte Folge, darüber hatten wir es jetzt noch gar nicht. Die fünfte Folge war dann quasi, die beiden haben jetzt wieder eine Affäre, aber sind beide schon wieder verheiratet. Ja. Das heißt, sie haben jetzt eine Affäre miteinander. Quasi, sie daten beide ihre Ex-Freundin,
und
Frau.
Und gehen dafür in das alte Haus, was inzwischen bei Airbnb reingestellt ist,
ja,
und verbringen nochmal ein Wochenende dort.
Genau.
Und das ist tragisch.
Und da fallen so viele Sätze, wo ich mir gedacht habe, so, boah, ja, krass, ey. Zum Beispiel dieses Gespräch, wie Denise erzählt, ja, mein Buch ist gefloppt und ich glaube, du würdest gar nicht mit mir abhängen, wenn dein Buch erfolgreich gewesen wäre. Mhm. Dann sitzen sie stehen sie draußen bei den Schafen, sie sagt so, ja, ich fühle mich wie ein Schaf, jetzt muss ich wieder in dieser scheiß Agentur arbeiten. Wenn du einmal Erfolg hattest, so, wenn du einmal daran geschnuppert hast, wie es sein kann, so, dann da den Weg zurückzugehen, ist richtig krass. Mhm. Wie sie diese Gespräche führen, das finde ich so krass real irgendwie, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass das kein Skript hatte, sondern dass es halt irgendwie so vorgegeben wurde, grob, und dann haben die da einfach drauf losgedreht. Dann gibt es ganz viele Szenen, wo die zum Beispiel vom Kamin tanzen oder einfach nur im Bett chillen und sich irgendwie so ganz kurz was erzählen, wo man so denkt, so, ey, das wirkt alles so real, das wirkt fast dokumentarisch. Mhm. So, und das, finde ich, ist die große Magie an dieser dritten Staffel und macht die für mich auch trotz alledem zu einer sehr, sehr guten Staffel. Es ist keine Staffel, das unterscheidet sie von den ersten beiden, die wir, glaube ich, nochmal schauen würden, oder?
Nee.
Nee, die ersten beiden habe ich relativ häufig geschaut. Die dritte werde ich wahrscheinlich nicht nochmal schauen, weil sie auch so deprimierend ist. Trotzdem ist sie sehr, sehr gut. Und ich hoffe einfach nur, und das habe ich direkt nach dem ersten Mal schauen, weil ich war direkt nach dem Ende so, was, das war das Ende? Ich habe 4 Jahre gewartet und das war's?
Mhm.
Aber vielleicht hat Aziz Ansari auch einfach nur, keine Ahnung, sich gedacht, okay, er hatte ja auch irgendwie eine Situation gehabt mit, also es gab ja diesen einen Punkt dieser, man sagt ja so die MeToo-Bewegung oder das ganze Ding, er wäre ja so ein Gradmesser dann gewesen für so eine, für die Art und Weise dieser MeToo-Bewegung, wie da umgegangen wurde miteinander und was man wie bewerten sollte und so weiter, weil er ja diesen speziellen Fall hatte, den man sich nochmal durchlesen kann, wenn man das möchte, wo man ganz lange in den Zeitungen darüber gestritten wurde, war das jetzt, hat er jetzt was Falsches gemacht oder war das einfach nur ein schlechtes Date, so, mit, worüber sich eine Frau ausgelassen hatte. Und er hat auch in seinem Stand-up darüber geredet, da hat er dann auch darüber gesprochen, da hat er dann als Fazit gezogen, dass er gesagt hat, egal, was da jetzt auch, wie es auch war und wie es nicht war, am Ende tut es ihm halt leid, dass die Frau sich blöd gefühlt hat. So. Und danach war wieder sehr lange still um ihn und jetzt kam halt eben Master of None, Gott sei Dank. Ich hatte ja schon Angst, dass gar nichts mehr kommt.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt auch einfach mal was anderes machen wollte. So.
Ja, auch mal den Fokus von sich weg, ne?
Ja.
So einfach mal sagen, ich will jetzt wieder Künstler sein, und manchmal ist das ja, glaube ich, auch ganz gut. Ich störe mich eigentlich an der Staffel wirklich nur daran, dass es wirklich Staffel 3 genannt wurde, weil ich finde, es irgendwie, es hat gar nicht, es verdient gar nicht da in diese Staffel, also verdient nicht, weder positiv noch negativ gemeint, aber ich finde irgendwie, dass die Idee, Master of None als Kosmos zu betrachten und dort seine Moments zu streuen, und dann ist es das halt der Moment of Love und dann gibt es vielleicht irgendwann mal den Moment of Truth oder keine Ahnung. Also andere Staffeln, die sich mit anderen Figuren und anderen Themen beschäftigen, hätte ich auch einen interessanten Ansatz gefunden. Durch die Staffel 3 hat es so hohe Erwartungen bei Leuten geweckt. Auch bei mir natürlich, auch bei dir, wenn du sagst, du, das ist dann vorbei und du bist so, das war's jetzt, die einen erstmal natürlich auch unnötig negativ irgendwie belasten. Aber ja, ich sehe es wie du. Ich finde, es ist es ist wahrscheinlich eine der realsten Staffeln von irgendwas, die ich je gesehen habe. Also dieser Struggle um dieses Kind, um dieses Kinderkriegen, der ist hundertprozentig so schon passiert.
Mhm.
So. Also was Emotionen, was dieses Alleine sein, dieses ich bin alleine eine lesbische Frau, möchte ein Kind haben, ich möchte mich, sie sagt ja auch, ich möchte mich nicht von Partnern abhängen, ich möchte nicht mein Glück oder meine Erwartungen in die Hände von anderen legen, ich möchte es alleine mit mir lösen, und sie geht diesen Kampf ein, um am Ende dann auch mit dem Kind zu besiegen und das auch zu kriegen,
ja,
wie wir dann erfahren. Und das ist so nah an der Realität,
ja,
wie schon lange nichts mehr. Und deswegen ist die Staffel auch gut oder so gut, weil sie halt so krass real ist, aber das kapselt natürlich ab, weil Master of None war auch immer ein bisschen, war auch viel Reales drin, waren auch gute Themen drin, aber es hatte auch immer ein bisschen was Fantastisches, und das hat die nicht mehr. Die ist so pur, wie selten was im letzten Jahr im Fernsehen war, und das finde ich schon richtig, richtig krass. Daran muss man sich aber gewöhnen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kriegt man was Schönes, aber als Master of None Staffel, ja, oder vielleicht muss man es genau als Master of None Staffel betrachten, wie du sagst, weil man sagt so, das Spektrum dieser Serie ist halt einfach mehr. Weil die zweite Staffel hatte diese Momente ja auch schon. Nur nicht so extrem.
Ja. Und man muss halt auch sagen, wahnsinnig, wie gut die anscheinend schon vor 6, 7 Jahren gecastet haben, dass man jetzt eine Schauspielerin wie die Schauspielerin von Denise, Lena Waithe?
Kann sein, ja.
Also ich meine, das ist ja eine unfassbare Rolle, die die spielt. Das ist ja so gut, so. Genau wie auch Alicia von Naomi Ecki gespielt. Das sind schon richtig, richtig geisteskrank gute Schauspielerinnen. So, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, als sie halt nur als Sidekick am Start war. Hat mir schon großen Spaß gemacht, mir das anzugucken. Worüber ich auch noch ganz kurz mit dir reden möchte, ist dieses Aziz Ansari taucht ja auf, und Dev direkt in der ersten Folge und kommt dort mit seiner neuen Freundin hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich total krass geschockt, weil ich mir dachte, wo ist denn Francesca? Es wird kein Wort verloren. Der kommt da mit seiner neuen Freundin hin.
Das sag ich ja, die setzen dich so oft in dieser Sendung einfach so, das ist jetzt der Fakt. Ja. Dichte dir den Rest selber zusammen. Oder wir erklären es dir irgendwann.
Ja, es ist schon krass gewesen, muss ich sagen. Und dann
auch, dass er so scheiß viel, dass er anscheinend ja so nicht mehr Fuß fasst.
Ja.
Dass so nochmal dieser Film, in dem er nicht drin war, aufgegriffen wird. Aber ansonsten, dass er nicht mehr Fuß fasst.
Ja.
Dass er wieder bei seinen Eltern wohnt. Dass auch er anscheinend ja richtig versagt hat.
Ja, genau.
Und er war die Hauptfigur aus 2 Staffeln, und wir erfahren jetzt einfach nur Nebensätzen, dass er krass versagt hat. Und damit müssen wir einfach leben als Fans. Das ist so, why? Wann kriege ich die Erklärung dazu? Was ist passiert? Das ist krass.
Das ist wirklich krass. Also ich bin sehr gespannt, ob die Timeline fortgesetzt wird oder ob man halt irgendwann nochmal hergeht und sagt, jetzt erzählen wir noch das Prequel quasi. Zu der Staffel.
Weil die Staffel frühstückt ja jetzt auch schon ganz viele Jahre, aber ich meine, reden ja am Ende dreht sich die Staffel ja schon so um 6, 7 Jahre.
Klar, Alter, Denise wird ein fucking Buchstar.
Der wieder fällt, hat eine neue Frau.
Ja.
Die andere hat das Kind, als sie am Ende telefonieren, ist ja, sagt sie, das Kind ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Denise hat ja auch anscheinend jetzt irgendwie ein Kind.
Stimmt.
Also es ist ja.
Stimmt, da reden wir ja von, 10 Jahren oder so.
Zwischen Staffel 4 und 5 passieren ja locker 5.
Ja.
Mit dem Rest davor bist du bei guten 7, 8, 9 bis 10 Jahren.
Ja, das stimmt. Stimmt. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist mein Fazit zu der Staffel. Ich finde es großartig. Sag ich ganz ehrlich. Ich fand es großartig die ganze Zeit. Super gemacht. Ich hätte mir was anderes gewünscht bei Master of None. Ich hätte mir einfach meine Charaktere gewünscht. Logisch so. Die Erwartung hat er gebrochen. Das finde ich einen coolen Move. Also das ist so schlimm, weil ich finde es gleichzeitig cool und trotzdem scheiße. So, ich denke mir so, ey, mega cool, so, dass ich glaube, das wird mir das zeigt auch wieder, dass es eine besondere Serie ist und dass wir uns nicht getäuscht haben, dass es eine besondere Serie ist. So, wenn die halt hergehen können und sagen, nee, das machen wir jetzt dann doch nochmal anders. Wir wollen euch einfach, wir überraschen euch einfach mit was und dann könnt ihr euch ja dann entscheiden, ob ihr das noch cool findet oder nicht. Aber stilsicher war das auf jeden Fall.
Ja.
Das war brutal gut. Also gut geschrieben, gut geschauspielert, saugeil gefilmt, finde ich. Und es war auch was Besonderes. Es war richtig unique. So eine Serie habe ich noch nie gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Serie habe ich noch nie gesehen. Wo ich das Gefühl hatte, das ist so echt, das ist so dramatisch irgendwie. Das ist so unverkünstelt, unverschönt. Es lässt einen ja auch nicht mit einem guten Gefühl gehen. Das ist scheiße, Alter. Denise geht's scheiße, so. Da ist irgendwie alles am Arsch. Alicia geht's anscheinend auch nicht so ganz so geil, weil sie betrügt ihre Frau, genauso wie Denise. Die kriegen da ja anscheinend auch keine, die werden ja auch nicht glücklich irgendwie, kriegen sie nicht mehr hin. Dev geht's wahrscheinlich auch nicht ganz so geil. Situation ist Fakt. Und das finde ich krass, dass man dann sagt so, das war's. Tschüss, bis in 7 Jahren oder so, ich weiß es ja
also
nicht.
Also schön, das einzige Happy End, was man hat, dass die beiden sich wieder verstehen.
Ja.
Nachdem es ja einfach ja. auch, nachdem es ja sehr tragisch in Folge 3 dann zu Ende geht.
Ja.
Aber, puh.
Ja. Ja, es ist krass.
Aber deswegen halt auch Moments of Love. Weil ja. das sind halt die Momente einer Liebe.
Ja.
So, von der Trennung über das Betrügen, über dieses, auch der Liebe zu einem Kind, das man noch nicht hat. Aber bis hin halt dann zu diesem so, und selbst, vielleicht waren sie trotzdem immer füreinander bestimmt, aber sie haben es halt nicht hinbekommen und sowas. Und deswegen am Ende nochmal dieses Ding und nochmal diesen Moment festhalten, der natürlich, wo sie dann auch sagt, so, aber Montag endet das alles und sowas, weil dann sitzen wir wieder in unseren Jobs. Krass, Mann.
Ich meine, das Geile ist, sie können es machen, wie sie es wollen. Sie können sogar, sie müssen sogar das niemals aufgreifen, was alles in dieser Staffel passiert ist. Weil sie könnten auch einfach da weitermachen, wo Francesca in dieser letzten Situation im Bett von Dev, da könnte einfach jetzt eine 4. Staffel kommen und die könnte da weitergehen und man erzählt ab da einen Monat das Leben von den damaligen Charakteren. Und es wäre überhaupt kein Problem. Und dann könnte man eine 6. Staffel machen und das erzählt das Jahr danach. Und das Jahr danach, bis sie da ankommen, wo sie quasi gestartet haben. Das kann man noch also, 2 Staffeln, 3 Staffeln
also
lang
du
ziehen.
Darfst, wenn du den Mythos und auch die Qualität so einer Staffel aufrechterhalten willst, darfst du nie preisgeben,
ja.
was da jetzt eigentlich, warum das alles so ist. Die Staffel 3 muss für komplett für sich geschlossen dastehen und immer dieses Mysterium bleiben, warum ist die Staffel so gewesen, wie sie war. Und da darf man, so ein Künstler muss nicht sein Bild erklären. Und Staffel 3 ist auf jeden Fall das, was ich halt immer, was ich trotzdem auch sage, so in Zeiten von, so du hast ganz zu Beginn von Erwartungen brechen geredet. Ich finde, Erwartungen zu brechen.
Das ist das Wichtigste, oder?
Das ist, ja, es ist.
Wir machen wir ja hier auch jede
Woche. Ja, immer noch mal weiter runtergeschraubt. Aber sowas, ja, ich meine, das hast du halt ja im großen Stil hast du das halt wirklich gehabt, so bei Episode 8, wo dann natürlich so Rian Johnson einfach einen komplett anderen Star Wars-Film gemacht hat, als die Welt ihn erwartet hat.
Ja.
Das sorgt dann natürlich nochmal in solchen Fankreisen nochmal für was ganz anderes. Aber ich finde es generell wichtig, einfach zu sagen, das hier ist mein Werk und ich setze das durch.
Ja.
Und ihr habt da nicht reinzureden. Ihr habt nicht mit euren Reddit-Foren, habt ihr nicht, egal ob euch das stört oder nicht, ihr könnt ja gerne darüber diskutieren, aber denkt ja nicht, dass ihr auf irgendwas Einfluss habt. Habt ihr nicht.
Hast du das ein bisschen gelesen, was da so steht?
So was jetzt?
Machst du aber noch?
Nee, ich habe mir gar nichts dazu durchgelesen. Ich will auch gar nicht dazu. Ich habe mir nur den Metacritic angeguckt und der lag ja bei 74 oder so. Und da war ich so, komisch.
Finde ich auch komisch.
Aber bei Cruella jetzt lag er auch bei 60, wo ich mir auch dachte, finde ich jetzt auch nicht gerechtfertigt für den Film. Manchmal ist es halt dann einfach so. Aber deswegen, mir hat nur Simon geschrieben, der hier auch erwähnt wird. Der hat nur geschrieben so, krass, wie die Leute die neue Staffel haten, nur weil sie anders ist. Und ja, klar, das ist halt in dem Moment, wo was anders ist und nicht der gewohnte Tonus, dann ist es halt für viele Leute so, warum habe ich es so gemacht, warum ist es nicht so?
Ich muss dazu was sagen.
Ja.
Ich glaube, wenn jetzt das wahnsinnig erfolgreich wäre, die 3. Staffel, wäre übelst gefeiert geworden, dann wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Aziz Ansari dann gesagt hätte, gut, und dann machen wir jetzt die nächste Staffel, die wird wieder ganz normal. Die wäre recht hoch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn das jetzt zu sehr kritisiert wird, dann wird es stur. Glaube ich. Bin mal gespannt.
Kann den überhaupt nicht greifen.
Nee, ich auch nicht. Ist auf
jeden Fall crazy, dass er inzwischen so ein, dass er sich so als krasser Künstler versteht und dann so selbstbewusst. Und das ist natürlich auch, man muss auch trotzdem sagen, bei aller Kritik, die ich manchmal an Netflix habe, dass die dann auch sagen, mach einfach, mach genau das, auf was du Bock hast. Das ist immer mutig, das ist gut. So. Ja. Ist eine super interessante Staffel. Muss man für bereit sein, finde ich. Also man muss, der hätte eigentlich vor dieser Staffel hätte fast so gerade vor so Leute, die mit so Kindergeschichten irgendwie zu kämpfen haben, so aus diese Triggerwarnung, die hat an mir mal schon fast gefehlt, so ein bisschen. Weil ich halt das schon fand, so das war, die 4. Folge war übel. Also,
ja.
Da habe ich nicht gut hingucken können, wie die da die Nadel reinbekommen.
Nee. Ich habe da auch nicht hingucken können. Oh, allein wenn du drüber redest, wird es mir anders. Es wird mir ganz anders.
Mit den Scheiß erzählen, Mann. Naja, auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Super interessant zu gucken. Ist trotzdem nicht meine Lieblingsstaffel von Master of None, muss aber auch gar nicht, will sie auch, glaube ich, gar nicht, sondern will einfach, sie will so jetzt einfach so dieser komplette Bruch sein. Halt dein Maul. Dein Maul einfach da drüben. Die Staffel will was anderes sein. Und ich werde einfach, mir wird jegliche Form von Kompetenz als medienkritischer Typ aberkannt, weil mein Partner mich einfach nach 6,5 Jahren einfach schamlos auslacht. Da sitzt irgendwie so ein aus Amerika geheim importiertes Wasser an sich reinkippt und einfach nur großkotzig in sich reinkichert. Das ist wirklich einfach nur eine Frechheit. Das ist das, was ich seit 6,5 Jahren mache. Und ihr fragt euch, warum ich nichts mehr auf Patreon mache. Fuck you alle, Alter.
Moments of Love, Max, oder?
Moments of Love mit Chrissy und Maxi.
Entschuldigung, ich habe das wirklich in meinem Kopf abgesprochen. Das triggert mich wirklich. Jedes Mal, wenn du sagst, was eine Serie will, muss ich anfangen zu lachen.
Aber warum?
Ich weiß es nicht. Ich
möchte jetzt darüber reden, warum du darüber lachst. Was finde ich daran so witzig? Was ist an der Aussage so viel? Du hast irgendwann mal gesagt, die Aussage sei so, die würde so bedeutungsschwanger klingen und hätte keinen Sinn. Das stimmt nicht.
Also pass auf, es ist völlig okay, wenn du recht hast in dieser Sache.
Setz mich aufrecht hin dafür.
Nee, okay, du hast recht. Ich habe Unrecht. Ich finde
das ist überhaupt nicht. Nee. So fangen wir hier keine Diskussion an.
Entschuldige mich. Öffentlich.
Ja, du hast recht, ich habe Unrecht, damit ist die Sache vom Tisch. Gib mir jetzt dein iPhone. SIM-Karte raus, jetzt meins. Du kannst meinen 12er haben. In grün.
Ich lade dich auf ein Aperitif ein. Gleich.
Dankeschön, dann freue ich mich auf mein Aperitif. Ja. Das Apparativ macht nämlich das, was will, macht es einfach richtig.
Es will auch nicht zu viel. Es will nur so vorneweg ein bisschen sein.
Ja.
Ja.
Ja. Nächste Woche dann Godzilla vs. King Kong, Leute. Auch wirklich der Sprung von Traumschiff zu Master of None Staffel 3.
Ne? Ey, ich hatte vor allem noch die ganze Woche diesen Hi, 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 to Tai Ohrwurm. Das hat mich richtig fertig gemacht.
Ich habe vorhin sogar, weil wir so schön sind, so rang.
So schlank oder Kiki.
Vorhin auch wieder ins Auto geschrieben. Man muss an die letzte Folge denken. Dann so, weil wir so schön sind, so schlau sind, so rank und schlag. Färber mit zwei Kiki. Und dann sitze ich dann.
Mann, ey. Hast du getanzt?
Ja, auch.
Okay.
Naja, so ist es halt.
Gut, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Warte. Du musst noch was sagen zu, du hast noch Cruella gesehen. Tut mir leid, dass ich dich daran erinnere, aber du musst noch was dazu sagen.
Ich habe den echt gern geguckt. Ja. Der Film ist die Origins, also Disney hat sich zum ersten Mal gedacht, wir machen eine Origin-Story zu einem Disney-Villain.
Was heißt das?
Naja, also die Ursprungsgeschichte, wie so ein Held entstanden ist. So wie du auch ja zum Beispiel weißt, Spider-Mans Origin-Story ist ja, die Spinne beißt mich.
Ja.
Und mein Onkel wird verrückt und tötet dann Tante, nee, nicht der Onkel, sondern hier der Tingsy tötet dann Tante May, keine Ahnung, diese ganzen Origin-Stories.
Okay.
Iron Man kriegt aufs Maul diese
Wolverine.
Alamantium, dies und das. Und das macht man jetzt auch mit Disney-Villains, beziehungsweise hat man jetzt mit dem ersten Bösewicht gemacht, mit Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner, sau viel Hunde. Aber 101 Dalmatiner auch so viele. Cruella de Vil war ja immer diese völlig überzeichnete Mode-Verrückte, die aus den Dalmatinern einen Mantel machen wollte. Und das wurde jetzt sozusagen verfilmt als Realverfilmung, die Origin-Story. Man wollte gucken, wo kommt es eigentlich her, woher kommt der Hund, der Hass auf Dalmatiner.
Ja. Wie bei mir Schwäne.
Wie bei dir Schwäne. Würde ich auch gern verfilmt sehen. Chrissy. Ja, einfach nur in der Cruella-Schrift. Chrissy. Und dann so ein diabolisches Grinsen vom Chrissy. Ja, bei Joker ist ja auch so im Endeffekt das Ding. Also im Endeffekt kannst du es dir vorstellen, so ein bisschen wie Joker. Ist ja auch die Origin-Story von wo kommt der Joker eigentlich her.
Ja.
Und Cruella will es auch. Ist ein sehr düsterer Disney-Film.
Okay.
Ist sehr fantastisch erzählt. Also hat so sehr überzogene, überzeichnete Bilder. War also mit unfassbar viel Musik und auch sehr viel, also wirklich, es ist teilweise so von Sound, der Soundtrack besteht wirklich nur so, man stellt eine Collage zusammen auf einen riesengroßen Song von den Stones und dann geht man rüber zu einem anderen großen Klassiker der 60er und dann geht das weiter und weiter und weiter.
Mhm.
Im Endeffekt geht es darum, dass sie am Anfang, man merkt schon sehr früh, dass sie verrückt ist, sie hat diese zwiegespaltenen Haare, die linke Seite blond, die andere schwarz, so kommt sie auf die Welt. Ihre Mutter.
Daran erkennt man Verrückte, das wollte der Max
ganz kurz sagen. Genau, das daran erkennt man Verrückte. Sie ist ein super anstrengendes Kind, sie ist super schwierig in der Schule, prügelt sich die ganze Zeit, setzt sich für ihre Freunde ein und sowas. Also ist eigentlich ein liebes Kind mit dem Herz am richtigen Fleck, aber sie ist halt Troublemaker so die ganze Zeit. Und ihre Mutter haut dann irgendwann mit ihr ab und sagt, ich muss aber nochmal irgendwo hin und ich brauche noch Geld und fährt dann mit ihr zu so einer Veranstaltung, sagt, du wartest im Auto, sie geht dann rein, das ist gerade so ein Modeball, alle haben so Gewänder an wie früher, es spielt alles irgendwann in den 60ern Und sie hatte so Gewänder an, wie so zu wie heißt nochmal hier das riesengroße Schloss?
Villeneuve. Neuschwanstein.
Nee, Villeneuve. Nee, wie heißt das große Paris? Na, wenn die halt so.
Versailles. Villeneuve war übrigens ein Formel-1-Fahrer.
Villeneuve habe ich mal mein. Da war ich beim Austausch. Villeneuve Dusk in Frankreich. Naja, ja. Auf jeden Fall Versailles, so eine mäßige Party von irgendeiner Modezarin. Und da steht sie dann hinten. Sie geht dann natürlich trotzdem rein. Als Kleine, weil sie neugierig ist, weil sie auch Kostüme und Klamotten liebt und weil sie auf Mode steht, geht rein, sieht, dass ihre Mutter irgendwie hinten an so einem Steg steht, mit so einer Frau direkt an so einem Abgrund irgendwie redet und sie macht da drin Trouble. Die Dalmatiner von der rennen hinterher, wollen sie irgendwie angreifen und dann rennen die Dalmatiner an ihr vorbei und sie stürzt damit aus Versehen ihre Mutter ins Meer und die Mutter ist dann tot und dann flieht sie aus dem Schloss und alle sind halt hoch aufgebracht und keiner weiß eigentlich, was in dieser komischen Situation passiert ist. Sie wird dann ein Waisenkind, lebt auf den Straßen von London, lernt zwei Jungs kennen, die genauso alt sind wie sie, beide so 10, 11, 12 und wächst dann bei denen auf und dann gibt es einen Cut und sie ist Emma Stone, die immer noch eine Diebin ist, zusammen mit ihren zwei Freunden, die sind immer noch zusammen, die wohnen immer noch in diesem schrägen Haus und sie interessiert sich immer noch für Mode und sie will unbedingt einen Job in so einem Einkaufszentrum haben, in den 70ern. Mhm. Da geht sie dann hin und wird dann da aber erstmal nur als Putzkraft angestellt und in einer wilden Nacht, wo sie sich irgendwie besäuft, weil sie da zu lange putzen muss, verunstaltet sie aus Versehen ein Schaufenster und das sieht aber dann die größte Modezarin der Stadt und sagt, wer ist die Frau, wer hat das gemacht, holt die zu mir. Und dann fängt sie an, für die zu arbeiten und dabei spaltet sich sie dann von Estella, sie heißt eigentlich Estella, zu Cruella. Man sagt auch immer, am Anfang sagt die Mutter schon ganz früh, Cruella, lass mal zu Hause, du bist Estella. Und sie färbt sich auch noch dann jahrelang die Haare rot, also sie hat dann noch ganz normale Haarfarbe. Aber das wird dann alles irgendwann gebrochen und sie wird dann langsam aber immer mehr zu Cruella, die sich sozusagen eine doppelte Identität aufbaut, weil sie zum einen natürlich für diese krasse, fiese Modezarin, die so ein bisschen an Teufel trägt Prada, Meryl Streep erinnert, wird gespielt von Emma Thompson, erinnert, aber auch gleichzeitig wird sie so das große Enfant terrible der Modewelt, die dann immer so Veranstaltungen von der sprengt. Gibt es eine großartige Szene, wo die andere gerade auf so einem Teppich vorfährt und so und alle Leute wieder und sagt, ist sie wieder die Baronesque und bla bla bla. Man fährt so einen Müllwagen vor, rückwärts, und lädt einfach so einen riesengroßen Müllberg ab und daraus steigt dann Cruella empor und guckt sie dann an und zündet noch irgendwas an und dann setzt sie sich auf diesen Müllwagen drauf und sagt, fahrt davon. Und dann sieht man, dass dieser Müll, der an ihr dran war, dass das kein Müll ist, sondern das ist ihr Kleid, weil dieses Kleid wird kilometerlang irgendwie durch die Stadt gezogen. Also hat wahnsinnig viel krasse Bilder, was so Dresses angeht und was so das Kostümbild angeht und ist eine ganz eigene Geschichte, völlig untypisch für Disney, ist sehr fantastisch, hat mir beim Gucken ging 2 Stunden, hat mir aber wahnsinnig viel wahnsinnigen Spaß gemacht, sehr düster, nicht perfekt, überhaupt nicht, vielleicht auch die Figuren, die Nebenfiguren, sowas ein bisschen dünn erzählt, aber so mal so einen Film zu sehen, sowas von einer Figur, die man schon kennt und auch so ein bisschen den Bezug dann, wie das eigentlich in diesen 101 Dalmatiner-Kosmos passt und sowas, fand das erfrischend anders. Fand das so untypisch für Disney und es hat mir extrem viel Spaß gemacht und deswegen, ich verstehe, wenn Leute den auch nicht so geil finden, weil der ist bei weitem nicht perfekt und der Soundtrack ist manchmal ein bisschen plakativ. Manchmal will der Film auch so ein bisschen sehr plakativ sein, der ist dann manchmal sehr so auf die Schnauze, so guck jetzt hier, wir haben jetzt hier Mode und dies und das, aber ich fand den geil. Mir hat cool. Spaß gemacht.
Klingt sehr gut.
Ja, ist jetzt auf Disney VIP Plus. Disney Plus kostet, glaube ich, 21,99. Kommt dann wahrscheinlich in einem Monat zum Kaufen überall anders, bei Apple und Co. Und kommt, glaube ich, im August ganz regulär auf Disney Plus.
Alright. Dann bedanke ich mich für die schöne Folge.
Ich danke dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht, Max.
Ja.
Jetzt gehen wir mal auf ein Aperitivchen.
Jetzt geht's ein Aperitiv auf deinen Nacken, Bruder.
Auf meinen Nacken, Bruder.
Tschüss.
Tschüss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.